Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur Fernschuss-Podcast-Episode während der Länderspielpause. Yes, sir, haben wir alle keinen Bock drauf, müssen wir aber alle durch. Und heute werde ich mit Paul zusammen so ein bisschen die Fragen von euch beantworten. Wir haben uns natürlich die Spieler rausgesucht, die absolut debattierbar sind, über die wir reden müssen. Beispielsweise auch ein Paul Wanner, ihr werdet ihn nochmal heute hören. Und mit Sicherheit auch viele andere Namen, die für euch aktuell interessant sind oder besprechungswürdig sind. Und wir werden beide nochmal ein Team bauen mit Spielern, die aktuell einfach generell viel zu günstig sind. Eine schöne Special-Episode während der Länderspielpause. Wünschen euch ganz viel Spaß damit und let's go mit der Episode. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Wirklich das wichtigste Tor für City seit Aguero 2012.
Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zur Länderspielpausen-Folge des Fernschuss-Podcasts. Und ja, leider nicht wie angekündigt zu dritt, sondern zu zweit. Herzlich willkommen, Tobi.
Was geht? Hier ist der Mann, der am Montag nicht mit euch mit einem Bügeleisen das den Podcast aufgenommen hat.
Ja, bei mir ist gerade noch sehr viel. Vielleicht hört man das zwischendurch im Hintergrund. Es gewittert gerade ordentlich. Aber das können wir jetzt auch nicht abwarten. Deswegen könnte es hier und da mal ein bisschen scheppern und knallen. Aber das tut es ja auch
für bleibt gewöhnlich ihr wach, am Freunde. Kickbase bleibt ihr wach. Ich wollte gerade sagen, so eine ländliche Pause kann man gerne mal verschlafen. Von dem Gewitter werdet ihr wenigstens wieder wach. So muss das sein.
So, und zwar mache ich das Intro. Und ich habe mir was Kleines überlegt. Ihr hattet letztes Mal, als ihr zu zweit aufgenommen habt, ich glaube, vor einer Woche war das, da hattet ihr so ein Szenario, wo ihr uns drei einordnen musstet, wer Scout, Trainer und Sportchef ist in einem Verein.
Ja.
Und ich habe mir drei weitere Szenarien überlegt, wo du uns drei einsortieren darfst. Und fange als erstes damit an, in einem Volleyballteam. Wer ist der Block? Wer ist der den Ball annimmt? Und wer schlägt ihn rüber?
Also ich spiele mir quasi so Three-a-Side Beachvolleyball, damit es auch aufgeht.
Ja,
oder,
genau.
Oder klassisches Hallenvolleyball.
Ja, ich habe eher an Hallenvolleyball gedacht.
Ja, okay.
Dann komm. Halt zufällig, dass wir drei.
Wir haben noch zwei Randoms dabei. Wir haben noch Marcel dabei. Den nehmen wir noch mit rein. Nehmen wir noch Jonas.
Ist egal. Der erste, der am einfällt.
Also, ich glaube. Also, wer definitiv rechter Angreifer oder linker Angreifer, das mir vollkommen Latte sein muss, bist du. Weil wenn du auch nur minimal die Power aus der Fußball-Challenge auch ins Volleyball mitnimmst, dann jagst du da jeden Ball mit 30 Millionen km/h auf den Gegner zu. Also, du bist definitiv ein Angreifer bei uns im Team. Jakob macht dann so ein bisschen den Quarterback, der hinten steht, der die Bälle schön annimmt und gut verteilt, da schöne Spielzüge einleitet. Ich würde auch auf Jakobs geilen Götz starren, während er mir eine Zahl anzeigt, die ich als Spielzug machen könnte. Und wo sehe ich mich? Ich glaube, ich sehe mich tatsächlich auch auf dem Angriffsflügel. Also Jakob nimmt die Dinger an und wir beide legen die entweder hoch oder springen halt hoch und klatschen die Dinger runter. Jetzt habe ich jeden Volleyballer verärgert mit diesem Wording hier. Wir schmettern den Ball beide sehr, sehr gerne ins gegnerische Feld. Und wie gesagt, Jakob macht den Block.
Ja, nice. dann ist Jakob die Wand.
Ja, the wall.
Geil. Dann als zweites, quasi back to school. Wer macht oder wer schreibt das Plakat? Wer macht den Vortrag? Und wer macht gar nichts?
Weißt du, was das Problem ist? Jeder wird jetzt sagen, Tobi, du musst den Vortrag machen, weil die Leute auch immer sagen, dass ich geil rede und geil präsentiere, aber ich hasse das eigentlich wie Sau. Das ist so absurd. Ich war vor YouTube, also ich bin immer noch so, das wisst ihr beide, wenn ich irgendwo eine Pizza bestellen muss, ich bestelle lieber nicht bei meinem Lieblingslokal eine Pizza, wenn ich sie bei Lieferando bestellen kann. Unbezahlte Werbung, aber hit us up, Lieferando.
Gerne. Das würde ich sagen.
Da würde Paul zu 100% dahinter stehen hier. Stell mal vor, wir machen unsere Samstagabend-Konfi und dann sponsort bei Lieferando. Oh mein Gott. Also, Alter. Guys, hit us up. Wir sind all here for it. Ich bin wirklich, ich hasse telefonieren. Das ist schon für mich das Allerschlimmste, was es auf der Welt gibt. Und so präsentieren. Ist lustig, da ich Lehramt studiert habe, ist zwar okay, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich darum reiße. Es ist in Ordnung, aber geil finde ich es auch nicht. Ich glaube, ich wäre trotzdem derjenige, der von uns präsentieren würde. Ich würde gar nichts machen. Wir sind alle drei keiner, der nichts machen würde. Aber, boah, das ist schwer. Ich glaube, Jakob würde die Präsentation machen, der hat auch den Insta-Feed immer geil gemacht. Dann bleibst du ja leider übrig, Paul. Also ich traue dir das eigentlich zu, ne? Aber wenn nichts anderes mehr da ist, dann muss ich dich leider dazu verdonnern, nichts zu machen und uns nur zuzuschauen. Ich glaube, damit kommst du klar.
Ja, das war bei uns damals übel lost immer. Ich war irgendwie dafür bekannt, dass ich sehr gut, sehr groß schreiben kann. Und ich habe bei Plakaten habe ich immer die Überschrift geschrieben.
Plakate, Alter, ist das geil. Ich war auch so Plakat, Überschrift geschrieben und dann so, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Ja, echt so. Und dann beim Vortrag irgendwie noch einen rumgehampelt. Aber da war man halt auch nie so richtig geil vorbereitet. Da war man irgendwie in so Gruppen von 4, 5 Leuten. Irgendwer hat sowieso dann den Ehrgeiz des Todes und hat die Hälfte der Arbeit gemacht. Und dann hat man jetzt sowieso nicht mit der absoluten Sicherheit da vorne gestanden, wie jetzt im Vergleich zu dem Podcast, wo wir uns ja Zeit nehmen und das vorbereiten und so. Da weiß man, worüber man spricht. Und ich glaube, so jetzt seit der ganzen Podcast-Zeit und so, ich glaube, das wird einfacher gehen, so Vorträge zu halten und sowas. Aber ja, klar. Das ist auch nur hypothetisch.
Also, es wird leichter, aber so der Charakter verändert sich nicht. Also, ich mache auch nach fünf Jahren YouTube habe ich keinen Bock, irgendwo Vorträge zu halten.
Das stimmt. So, drittes und letztes Szenario. Stichwort Feuerwehr. Wer ist der Einsatzleiter? Wer fährt den Wagen und wer rennt als erstes ins Haus?
Also ich fahre sehr gerne. Da ich hier die Wahl habe, würde ich mich sowas von zum Fahrer machen. Stell dir vor, du kannst da so eine Sirene anmachen und schön jede Vorfahrt missachten und den Straßenverkehr so ein bisschen terrorisieren. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ja, was war's noch?
Wer, Golf drüber fahren.
Wer läuft ins Haus rein und?
Den Einsatzleiter, wer koordiniert.
Ja, das ist für mich die klarste Aufteilung hier. Du bist sowas von derjenige, der ins Haus reinläuft und Jakob koordiniert. Also Jakob ist immer so unser Brain hinter allem. Ich bin dann der fährt, der einfach nur funktioniert und du läufst rein. So no fucks given. Deine Hautfarbe sieht eh immer aus, als würdest du in brennende Häuser reinrennen. Von daher, das passt
schon. Ja, oh, wahrscheinlich. Aber gut, muss ich zugeben, war echt 2, 3 Mal im Urlaub der Fall. Da aber auch einfach wegen dem Wandern und wegen der Höhe geschuldet. Ja, also okay. Da standen wir teilweise 5, 6 Stunden komplett in der Sonne.
Also wenn wir beide einen random Wettbewerb gründen müssten, wo wir davon ausgehen würden, dass wir ihn gewinnen, dann würden wir einen Schwitzwettbewerb aufmachen, Paul, ich schwöre.
Safe.
Alter, wir schwitzen,
Könnte ich jetzt direkt wieder anfangen. Ich muss gleich noch zur Nachtschicht und kann safe nach dem Podcast nochmal duschen.
Also wir zwei schwitzen safe jeden weg, Alter.
Ja, echt Katastrophe. So, Jakob ist ja nicht am Start, deswegen, wir haben wieder einen kleinen Instagram-Fragen-Sticker gemacht und, ja, wie soll ich sagen, der Großteil der Fragen ging wirklich in die Richtung, okay, es ist Länderspielpause, der und der singt, der und der spielt nicht so gut, der und der macht dies oder das, was soll ich mit dem machen, soll ich den abgeben, soll ich den behalten, wie ist eure Meinung dazu? Und deswegen habe ich mir größtenteils einfach erstmal nur Namen rausgeschrieben, jetzt nicht mit den Instagram-Namen jeweils dabei, weil das war immer nur kurze Fragen, soll ich den und den behalten? Deswegen, da wird jetzt die Kreativität nicht belohnt. Muss ich auch streng sein, also da habe ich mir mehr erhofft. Aber trotzdem eine andere Frage noch vorweg, weil wir haben ja auch viele Zuhörer, die neu dazugekommen sind. Das sehen wir auch allein an den Klickzahlen in letzter Zeit, dass da ein paar mehr Leute da sein müssen, die letztes Jahr noch nicht da waren. Und zwar...
Ey, schau doch an jeden Einzelnen, wir küssen eure Herzen, ohne Spaß, es ist so geil. Also ohne Spaß, das macht einen richtig stolz. Wir sagen es immer wieder, wir verdienen hiermit eigentlich faktisch nichts, also wirklich faktisch nichts. Das, was wir verdienen, reicht gerade so für die Podcast-Provider zu bezahlen. Also wir machen eher Minus mit diesem Podcast, deswegen an jeden Einzelnen, der das Ding hier Woche für Woche hört, wir bedanken uns und wir entschuldigen uns vor allem, auch wenn es mal montags mit der Qualität nicht so passt oder so. Ihr müsst halt immer bedenken, wir machen das halt in Anführungszeichen leider, wie gesagt, hit us up, liebe Sponsoren, fernschusspod@gmail.com. Nur hobbymäßig, deswegen müsst ihr uns sowas halt nachsehen, aber wir sind für jeden einzelnen dankbar, der ihr mal reinhört, ehrlich. Vielen, vielen Dank.
Ja, wir machen das auch total Freestyle. Also ihr beide arbeitet ja jetzt auch und da haben wir jetzt auch schon gemerkt, wird schwieriger, so richtig Zeit zu finden. Ich habe jetzt nachmittags noch geschlafen, nehm das jetzt vor der Nachtschicht noch eben auf und so. Also wir geben uns da schon beste Mühe, aber das muss dann an Aufwand auch irgendwann reichen. Ich habe gerade schon eingeleitet, einmal die Kurzfassung, Tobi, wie haben wir uns kennengelernt? Weil das haben 2, 3 Leute gefragt, die uns wahrscheinlich noch nicht so gut kennen. Deswegen hau mal raus.
Das klingt so floskelhaft, aber das ist wirklich mittlerweile so lange her, dass es echt gar nicht so leicht ist, das zu sagen. Also ich kann sagen, dass sowohl du, Jakob, Jona und Felix und Jan, also für die Leute von, also die richtigen OGs werden sich noch an Cunha vor Ballon d'Or erinnern, Alter, das war legendär. Beste Grüße, falls ihr das nicht hört. Gibril irgendwas. Ja, ja, Klassiker. und Jakob, der sich wegen mir in Jakob umgenannt hat, weil er nicht mehr Schwerlast heißen wollte. Überragend. Also, alles wirklich OG-Zeiten. So, als ich diesen YouTube-Kanal 2020 gegründet habe, also vor über 4 Jahren, zur Saison 2021 sozusagen, habe ich damals halt ein paar Leute im Chat gehabt, die immer aktiv waren, als ich dann angefangen habe zu streamen oder vor allem halt auch in den YouTube-Kommentaren. Und ich kann es dir nicht mehr sagen, aber ich meine, irgendwann hieß es dann einfach, ja, Paul, Jakob, ihr seid immer super aktiv, genauso Jona und Felix wollte nicht meine Mod sein. Und die alle so, ja, gerne, können wir machen. Ja, und so hat das damals dann angefangen. Ich weiß auch gar nicht, wann wir das erste Mal bei WhatsApp miteinander geschrieben haben. Ich glaube, am Anfang haben wir auch nur über Discord geschrieben, oder? Mhm.
Ich weiß schon gar nicht. Ja, haben wir auch.
Unglaublich lange.
Vielleicht erst über WhatsApp und dann über Discord, glaube ich sogar.
Das kann auch sehr gut sein. Ja, das kann auch sehr, sehr gut sein. Auf jeden Fall wirklich schon absolute Ewigkeiten. Und Jakob und Paul waren dann einfach immer super aktiv auf dem Kanal und haben das irgendwie immer mich begleitet, von vorne bis hinten. Und dann kam es irgendwann dazu, dass die auch mal in einem Video dabei waren. Teilweise mit Kamera, teilweise ohne Kamera. Und der Fernschuss-Podcast, wie ihr jetzt hört, den gibt es tatsächlich auch schon seit 2021. Also länger als Paul und Jakob hier dabei sind. Ich habe den damals alleine gegründet. Ich dachte, es wäre voll die smarte Idee, alleine einen Podcast zu machen. Hat sich dann als nicht so geil herausgestellt.
Komisch.
Komisch, ja. Dann habe ich das obviously auch nicht durchgezogen. Wobei die ersten Episoden echt geil waren. Da war auch ein Konsti von Liga Insider oder mittlerweile nicht mehr Liga Insider dabei. Beste Grüße. Der war in einer der ersten Episoden dabei. Da haben wir ein bisschen Taktik-Talk gemacht. Dann war Jona auch einmal dabei. Da haben wir über Trading geredet. Ja, und Felix war, glaube ich, auch einmal dabei.
Alter, mit Jona über Trading.
Das kann Geld, ohne das ist Spaß. Schon. Da war Jona aber noch in seiner aktiven Phase. Da war der noch voll into it.
Ich hoffe, er hört das.
Beste Grüße. Ja, und dann wurde das Ding wieder auf Eis gelegt. Und dann so ein halbes Jahr später hatte ich dann mit jemandem, der nicht mehr Teil des Kanals ist, Name Hannes, kennen vielleicht auch noch welche namentlich. Ja, sind 2, 3 Sachen vorgefallen, nichts Persönliches so, aber halt ein bisschen weird und dann ist der Kontakt abgebrochen. Ja, long story, die wir hier auf jeden Fall nicht erzählen werden. Also auch wenn das irgendwie Teil des Kanals ist und so weiter, wollen wir nicht drüber reden, ist auch wurscht, ist ehrlich wurscht. Wir haben es aber recht lange gemacht, also schon so 6, 7 Monate haben wir das durchgezogen zu zweit. Jeden Montag den Fernschuss-Podcast hochgeladen. Weißt du eigentlich, warum das Ding Fernschuss-Podcast heißt, Paul?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ging auf Hannes zurück, oder?
Nee, das ging einfach darum, ich weiß, ja, also Hannes hatte die Idee. Hannes war damals, er kam ja aus Leipzig und er meinte halt, ja, Leipzig und Saarland, das ist so weit weg, so eine gewisse Ferne. Und er meinte dann, wie wär's denn mit Fernschuss als Podcast-Titel? Und ich dachte, ich fand das so geil, ich so, ja, safe, machen wir. Und so ist das Ding
entstanden. Ich sag ganz ehrlich, das mit der Ferne, das passt jetzt fast noch viel besser.
Ja, übel, wir bauen einfach das deutsche Triangle durch ganz Deutschland, Alter. Mit Jakob Richtung Bayern, mit dir Richtung Bremen, mit mir aus dem Saarland. Also wirklich so einmal ein richtig schönes Dreieck durch ganz Deutschland gefahren. Ja. Deswegen Fernschuss ist immer noch sehr, sehr, sehr treffend. Ja, und so ist der Name entstanden, so ist der Podcast entstanden. Dann ist das damals auch bei mir wegen zeitlichen Gründen, habe ich das Ding wieder auf Eis gelegt für so ein fast ein ganzes Jahr. Also ich glaube, März kam die letzte Episode, dann war Pause und dann im Dezember hatte ich dann damals, weil ich mit Paul und mit Jakob generell schon sehr gut verstanden habe, wir haben damals auch viel zusammen gezockt, hieß es dann, oder habe ich Paul gefragt, hättest du nicht vielleicht Bock, mit mir diesen Podcast zu machen oder einfach mal so eine Episode aufzunehmen? Und Paul halt, wie er ist, so, ja, safe, direkt, easy. Dann haben wir 2,5 Stunden über Kekse und Weihnachtsgeschenke und was weiß ich geredet. Und es hat uns einfach so Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ja, mal gucken, vielleicht machen wir das ab und zu. Ja, aus dem Ab und zu ist dann wirklich so ein wöchentliches Ding geworden. Aus zeitlichen Gründen ist dann, als ich nach Malta, ich war dann auf Malta, für die es nicht wissen, ein Auslandssemester, zu der Zeit ist dann Jakob dazu gestoßen, weil wir einfach gesagt haben, erstens, wir lieben Jakob, ist ein geiler Mann, so, beste Grüße auch an der Stelle. Und wäre doch geil, wenn wir es zu dritt machen. Wir verstehen uns eben mega gut, wir zocken viel zusammen, wir haben eine geile Zeit zusammen, wir haben uns auch schon gesehen. So, why not, warum machen wir das nicht zu dritt? Und ist auch ganz geil, wenn ich mal auf Malta nicht kann oder jemand hier nicht kann, wenn man das dann eben auch mal zu zweit aufnehmen kann, wie jetzt vor allem die Montagsepisoden, die werden primär wahrscheinlich von Jakob und von Paul aufgenommen. Ja, und so ist das Ding entstanden, Alter. So haben wir uns auch kennengelernt und das ist die lange Geschichte des Fernschuss-Podcasts und wie wir drei uns kennengelernt haben. Aber ich glaube, das interessiert immer viele. Ich finde so, also ich höre mir sowas immer sau gerne an von meinen, von den Creatoren, die ich gerne höre, wie das alles so entstanden ist und so weiter. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier der kleine Vortrag.
Ja, echt so übel long story. Also, auch als, ich meine, auch bei uns war das ja aus einer anderen Perspektive, dass wir dann, keine Ahnung, irgendwie nur so in Livestreams und Kommentaren, wie du schon gesagt hast, mit am Start waren und dann, weiß nicht, hat sich da irgendwie so mehr draus ergeben. Man hat halt irgendwie gesehen, okay, hier sind nicht ganz so viele am Start, wenn man jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, mit voller Passion dabei ist. Und ich habe die App ja auch damals innerhalb von wenigen Wochen sowas von zu lieben angefangen und wollte halt besser werden. Und dann guckst du halt, keine Ahnung, wie bist du besser als die anderen, indem du dir halt Leute anschaust, die dazu Videos machen. Und
übergeil.
Ja, Tobi hat da angefangen und Jakob und ich sind relativ gleichzeitig auf den Kanal gekommen. Genauso auch ein Marcel oder eigentlich auch alle anderen, die jetzt in der Champions League spielen. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Und bis heute hätte ich mich geärgert, wenn es nicht so gewesen wäre. Also es ist echt ein Traum und richtig geil so. Jakob hat ja verdientermaßen auch in der dritten Liga da angefangen und spielt jetzt endlich mit uns. Das
freut mich natürlich auch. Der hat so gehustelt. Paul und ich einfach direkt der Bonus, kaum ab in die Champions League. Und Jakob musste sich echt über wirklich 4 Jahre da hocharbeiten. Das ist echt krass. Oder war 3 Jahre, ja. Aber es ist Wahnsinn.
Hat er einfach die schlechteren Kommentare geschrieben. Ja. Einfach zu selten im Stream dabei gewesen.
Ich habe mir damals echt ein Konzept überlegt. Da hättest du für studieren müssen, um das zu verstehen. Das war Wahnsinn. Also da waren Komponenten mit dabei. So unnötig im Nachhinein, aber... Ja, ich weiß auch nicht, wie Jakob es damals dann nur in Liga 3 reingepackt hat. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht. Aber hey, jetzt ja. Sind wir alle in einer Liga und ich glaube auch für den Podcast ist das eine geile Sache, wenn wir hier Woche für Woche da drüber reden können, wie es dann in unserer Liga abläuft, wenn man nicht eben zwischen den Ligen differenzieren muss, sondern wenn jemand, keine Ahnung, Leroy Sané kauft, dann gilt das für uns alle drei. Oder wenn halt jemand anderes jemand anderen kauft, etc.
Ja, echt so. Also so viel erstmal zu unserer kleinen Kennenlern-Story nochmal. Es sind einfach viele neue und da macht das auch Sinn, das nochmal zu erzählen. Und wir haben ja hier kein Ausrufezeichen City Command wie bei dir auf YouTube. Dann, dann wird nicht automatisch so eine Voice Note abgespielt. deswegen, wir kommen jetzt mal zurück zur Kickbase. Ich habe schon angekündigt. Wir kümmern uns einfach um viele Namen, die die Leute Sorgen machen. Und die habe ich mir rausgeschrieben. Ich nenne dir dazu auch immer den aktuellen Preis und die letzte Marktwertänderung. Dann kannst du das besser einordnen. So. Und anfangen tue ich mit Renac von Hoffenheim. 7,3 Millionen wert. Jetzt 270.000 gesunken. Weswegen auch viele geschrieben haben, okay, wir haben den jetzt mitgenommen. Der sinkt direkt so stark. Lohnt er sich? Lohnt er sich nicht?
Geiler Typ, Alter. Ich habe letztens ein Reel von ihm gesehen, wo er sagt, hallo, mein Name ist Robin Rani. Und dann hat er darauf bestanden, dass die Leute ihn Rani nennen. Deswegen, ich habe immer Rani im Kopf, wenn ich ihn höre. Geiler Mann. Spoiler, wir bauen später noch ein Team. Er ist da drin. Ich will das vorwegnehmen, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt hier so auf geheim tue.
Also, bei mir nicht. Ja? Bei mir nicht.
Ja, da bin ich von ausgegangen. Ja, ich kann ihn als Spieler gerne kurz zusammenfassen. Also ich habe mich jetzt auch nicht auf die Spieler vorbereitet, also erwartet jetzt keine dicke, fette taktische Analyse, aber normalerweise kann ich euch zu jedem Spieler einen eigenen Podcast bilden. Ranac kam ja aus der tschechischen Liga, meine ich, von Prag und war ebenfalls dort teilweise auch Kapitän, absoluter Stammspieler und hat auch für die tschechische Nationalmannschaft bei der EM als Stammspieler gespielt. Also jemand, der natürlich schon mit einem ziemlich großen Standing zu der TSG kommt, hat auch, glaube ich, 8 oder 9 Millionen gekostet. Also jemand, wo auch dringend darauf gebaut wird. Die anderen Namen, die dort gefallen sind, waren ein Solé, der nicht gekommen ist, weil er durch einen Medizincheck gefallen ist, genauso wie ein Bella Kotschab, die beide schon bei Liga-Zeit in der 11 gelistet waren, weil sie eigentlich durch waren und dann beide durch einen Medizincheck gefallen sind. Das ist immer noch bis heute super absurd. Man musste handeln, hat sich dann für Ranac entschieden und noch ein U23-Talent aus Brasilien, den ich aber erstmal nicht mit Relevanz ausstatten würde. Zum Spielertypen habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet, ist halt eher so ein bulliger Innenverteidiger, weniger ballaffin, also er ist mit Sicherheit kein Techniker vom Herrn. Er ist eher jemand, der wirklich über Härte kommt, so ein klassischer Premier League-Verteidiger, würde ich sagen. Aber, das habe ich letztes Mal auch schon irgendwann entweder in einem Video oder halt in einem Stream oder hier im Podcast erzählt, er ist halt jemand, der im Progressiven sehr, sehr gut ist. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise von dieser äußeren Innenverteidigerposition nach vorne geht, seien es raumöffnende Pässe, seien es progressive Dribblings, progressive Läufe, also alles, was so nach vorne geht, ist er tatsächlich ziemlich stark drin. Was ich da mal jetzt gerne als Beispiel nehme, es gibt halt Innenverteidiger, die bekommen, vor allem in der Dreikette sieht man das immer sehr, die bekommen den Ball, werden gepressured und dann ist die Tendenz, zum Beispiel Sebastian Bourneau ist das Prime Example für, die Tendenz ist, okay, ich spiele keinen Risikoball, das Ding geht zurück zum Torwart. Hast du natürlich als Mannschaft nichts von. Und Spieler wie Ranac oder wie jemand auch, den ich mit ihm tatsächlich sehr ähnlich vom Spielertyp nennen würde, wäre Ozan Kabak, wobei Ozan Kabak halt technisch viel versierter ist und auch besser in den Dribblings ist. Aber so von der Art, von dem Vibe, was er euch gibt, jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, dreht er auf, sucht zuerst den Pass nach vorne, forciert auch gerne mal einen Pass nach vorne mit einem potenziellen Ballverlust, geht aber wirklich immer in die Offensive. Und das ist halt ganz geil fürs Kickbase-Punktesystem. Deswegen glaube ich, so oder das, was wir bisher von der TSG gesehen haben, was sehr, sehr balldominant aussah, man sieht es ja auch in den Anton Stach-Punkten, das wird, also Anton Stach wird trotzdem so ein bisschen der Quarterback bleiben und die Bälle verteilen, aber das färbt ja trotzdem ab. Also das ist ja nicht Anton Stach, der dann 100 Pässe spielt und dann Akpoguma und Ranac die 10 spielen, sondern es teilt sich ja schon auch so ein bisschen auf. Und wenn da eben viel über die Innenverteidiger aufgebaut wird, glaube ich, dass der auch für Kickbase ziemlich geil ist, weswegen ich ihn ich habe ihn sogar für den letzten Spieltag schon gekauft und ziehe ihn seitdem durch und er kann von mir aus um 500k jeden Tag fallen. Ich glaube wirklich voll und ganz an den und glaube, dass der echt einen geilen Mehrwert für die App bringen wird und auch geile Punkte machen wird. Und nach der LSP spielen wird. Das ist ja auch für die meisten dann nochmal ein wichtiger Faktor oder für alle.
Ja, sehr wahrscheinlich. Also haben ja jetzt auch einfach an dem Deadline Day viele Neutransfers die Chance, sich jetzt über die Länderspielpause einzugliedern. Und da kann sich nochmal vieles neu mischen. Manche Spieler sind ja auch nicht vor Ort wegen Länderspielpausen und so, weil die mit den Nationalmannschaften unterwegs sind. Da haben halt viele die Chance dann, sich einzuspielen, beziehungsweise einfach die Chance zu nutzen. Dass ein paar Leute nicht da sind. Und ich glaube, auch ein Drexler hat es jetzt eben auch nicht so krass gut gemacht. Ist ja auch zur Halbzeit letztes Mal rausgegangen. Kann mir vorstellen, dass der Weg da schon relativ offen ist. Und wenn er eben auf dieser Kabak-Position spielt, die man ja auch mit relativ guten Punkten in dem einen oder anderen Spiel verbunden hat, mal auch mit den absoluten Katastrophenpunkten. Aber
ganz kurz, da grätsche ich noch einmal rein. Das habe ich auch gesagt. Er ist für mich Kabak mit weniger Wahnsinn. Das kann positiv, kann aber auch negativ sein. Also die Spiele, wo Ozan Kabak plötzlich aus dem Spiel heraus zwei Tore macht, das kannst du jetzt eher weniger vom Ranac erwarten, aber dafür hat er auch nicht diese Harakiri-Momente oder riesige Stellungsspiele im Spiel, ist er einfach wesentlich solider als ein Ozan Kabak. Also ich glaube, dass sich das dann, Kabak wird schon der schon bessere Punkter sein, einfach durch die Scorer, aber Ranac kann da auf jeden Fall einfach durch Konstanz überzeugen. Also ich traue dem echt viel zu, tatsächlich.
Also Kabak eher so Punkte-Range von minus 50 bis 250 und Ranac von 50 bis 150.
Perfekt eingeordnet, ohne Spaß, sehe ich ganz genauso. Ja,
ja, perfekt. So viel zu dem Kandidaten. Dann kommen wir zum nächsten und ich habe auch jetzt zu Beginn der Länderspielpause, ich glaube am Wochenende noch, habe ich Leveling mitgenommen und da schließt eben auch die Personalie an, nämlich Demirovic für aktuell 29 Millionen. Sinkt um 300.000. Ich persönlich, um mal direkt einzusteigen, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss. Also generell, ich habe das auch in der Fragerunde unter der Woche schon viel rausklingen lassen. Ich glaube, die Bundesligisten haben sich so krass auf diese Doppelbelastung und alles vorbereitet, crazy, ja. So wie man das bei Leverkusen gesehen hat letztes Jahr. Ich habe Angst vor allen Mannschaften, die international spielen. Bin ich dir ganz ehrlich und ich glaube auch, dass ein Demirovic davon relativ betroffen sein wird.
Ich lese mal nur die Kandidaten vor, die für Demirovic spielen könnten, wenn wir davon ausgehen, dass Undav, ja. Millionen Führig gesetzt sind. Fabian Rieder. Gut, Chris Führig nehmen wir mit raus. Justin Diehl, Jamie Leveling, Ermedin Demirovic, Nick Woltemade, Vahid Fagir, Thomas Castanaras, El Bilal Touré. Alles für eine Position. Klar, ein Undav wird auch rausrotieren. Klar, ein Führig wird auch rausrotieren. Aber die sind halt wirklich eigentlich felsenfest gesetzt bei einem Mio. Ich glaube, der hat einfach ein riesiges Standing unter Hoeneß. Deswegen den sehe ich auch immer, eigentlich fast immer gesetzt. Das heißt, die Konkurrenz, wie du schon gesagt hast, Situation ist so krass um Ermedin. Und es tut auch am wenigsten weh, ihn oder Mio aus diesem Spiel rauszunehmen. Also wenn du Undav rausnimmst, hast du einen gestörten Einbruch. Und wenn du Führig ausnimmst, hast du gar keine Gefahr im Dribbling. So, das heißt, die beiden müssen einfach spielen. Und dann ist Demirovic einfach einer der wenigen, der natürlich wichtig für die Mannschaft ist. Und die haben nicht ohne Grund 20 Millionen für den bezahlt. Aber es tritt das ein, was ich vor der Saison vielleicht prophezeit habe mit der Rotation. Aber ich habe es halt nicht direkt und nicht so krass erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte eher, das ist so, in den Champions-League-Wochen darf Ermedin dann halt in der Champions-League ran. Und am Wochenende spielt dann eben Nick Woltemade oder ein, keine Ahnung, ist ja auch wurscht, ein El Bilal Touré oder was auch immer. Dass der da jetzt wirklich so schnell schon in die Kritik gerät und auch so schnell schon Potenzial hat, für oft öfter mal rauszurotieren, jetzt auch bei Liga-Insider mit dem Pfeil versehen ist, würde mir auch zu bedenken geben. Ich wäre aber, also mich würde es auch abfacken, weil ich viel mehr von ihm erwartet habe, oder was heißt viel mehr, aber mehr von ihm erwartet habe, aber ich glaube, ich würde mir da jetzt ehrlicherweise nicht den Riesenstress machen. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn behalten, das kann ich einfach so sagen. Ja. Außer du kriegst halt noch was Geiles für um die 30 Millionen, dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar sehr, sehr gerne abgeben, weil mir das einfach dann vom Ding her zu viel wäre, aber das hätte ich wahrscheinlich auch sogar vor der Saison schon gesagt, dass ich da andere Spieler um den 30-Millionen-Bereich einfach präferiere.
Ja, kann ich sehr gut verstehen und wäre auch einer, den ich aktuell nicht unbedingt so gerne im Team hätte. Auch endlich darauf gesehen, dass
ich,
man...
Nicht mal ich.
Ja, das war ja dein Baby bei der Auslosung. Ich weiß noch die Reaktion, als er weggegangen ist.
Oh, ich war gebrochen wie keine Ahnung was, ey.
Ja, auch wenn ich bei Leveding jetzt sehe, ich meine, ich habe ihn ja mitgenommen, hat gegen Freiburg gestartet, Assist, gegen Mainz gestartet mit dem Tor. Das sind nicht unbedingt jetzt die Stats, um zu sagen... Den nimmst du safe raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass der nochmal vor Demirovic startet, um die Leute noch nervöser zu machen. keine Ahnung, Demirovic, wenn ihr die Chance habt, vielleicht sogar tauschen, würde ich sagen.
Da gehe ich mit. Also wenn sich in irgendeiner Art und Weise ein guter Ersatz ergibt, dann gebt ihr den ab. Ich würde ihn aber nicht jetzt für 10 oder 15 Millionen Spieler austauschen. Also klar, ja. Es kommt natürlich auch immer auf den Spieler an, aber das ist ja eher so, dass man allgemein Gefühl dafür bekommt, für was würde man ihn abgeben. Ich würde ihn für einen anderen Mittelklasse-Big Boy abgeben, aber nicht für zwei kleinere Spieler. Das kann ich genauso sagen.
Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Dann kommen wir zu einem, den du auch sehr, sehr liebst. Besonders, weil er die gleiche
Position viele spielt
wie Demirovic. Aha. Ja, aber den liebst du auch besonders. Nämlich geht es um Serhou Guirassy. Und
keine Sau.
Ja, dass man den aktuell mitnehmen muss, ist oder steht relativ außer Frage, dass sich das langfristig lohnen kann, besonders in Ligen, die
nicht zurücksetzen. Ich wollte gerade sagen, aber da müssen wir halt reingehen, weil natürlich können wir jetzt hier sitzen und sagen, ja, Guirassy ist ein geiler Sack, den sollte jeder eintüten, aber er kam jetzt bei uns, wenn er jetzt bei uns auf den Markt kommen würde, so die Leute kennen ja auch immer unsere Liga, deswegen ist das ein geiler Referenzwert, würdest du jetzt auf ihn bieten? Das ist nämlich die Frage. Genau das ist das Ding. Ich kann halt hier nicht sitzen, und das habe ich die ganze Zeit gemacht, und sagen, ey, das ist so ein geiler Sack, holt den unbedingt mit. Und dann schreiben mir so viele Leute, ich habe den jetzt für um den Marktwert bekommen, wen soll ich den jetzt abgeben, bla bla bla. Also ich wüsste bei meinem aktuellen Team nicht, wen ich für Guirassy abgeben müsste.
Ich hatte eine Diskussion mit Jan, unserem Ex-Champions League-Teilnehmer, mit dem ich, der jetzt ein klein wenig mein Berater geworden ist, tauschen uns ein bisschen über mein Team aus und habe auch mit ihm gequatscht. Du, so nach dem Motto, lohnt sich das, Kimmich abzugeben und Guirassy mitzunehmen? Aber es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn und dadurch, dass wir die Erfolge ausgestellt haben, ist das Geld bei uns, also das wächst jetzt nicht auf den Bäumen, sag ich mal so. Also man darf echt einfach kein Geld verschwenden. Und deswegen kommt auch einfach super langsam das Geld nach, um irgendwie neue Transfers zu tätigen oder zu upgraden. Und dass dann mal eben nicht die 40 Millionen für Guirassy da sind, das hat auch ein Juli gesehen, der ihn mitgenommen hat. Das ist einfach schwierig aktuell. Und ich würde ihn auf jeden Fall nicht mitnehmen.
Ja, weil ich gucke mein Team an. Die Leute kennen ja auch mein Team. Ich hätte, also das ist ja immer auch immer wahrscheinlich für Leute auch interessant, das mal so durchzuhören, wie wir darüber nachdenken. Wenn ich jetzt auf Guirassy gehen wollen würde, müsste ich auf jeden Fall Kleindienst abgeben plus X. So, im Normalfall müsste ich halt Kleindienst und Piero Hincapié abgeben, um darauf zu bieten zu können. Und dann hätte ich Guirassy plus einen 5-Millionen-Spieler. Und da musst du halt überlegen, ist es das wert? Weil letzten Endes... Wenn Guirassy 10 Millionen günstiger wäre, würde ich sagen, es gibt keine Liga, wo man da nicht drauf gehen sollte. Aber 40 Millionen, gerade in Ligen, wo nicht viel Geld im Umlauf ist, sind Schweine viel Geld. Also, wenn ihr den mitnehmen könnt, mittlerweile bin ich so in meinem Kopf bei dem Argumentationspunkt angekommen, wenn ihr den mitnehmen könnt, let's go, geil, aber wirklich nur, wenn ihr dafür nicht euer Team signifikant schwächt, sondern jetzt, geiles Beispiel, du bist Demirovic-Besitzer, du gibst Demirovic plus den 10-Millionen-Verteidiger ab, der dir bisher keine geilen Punkte gemacht hat und kannst dafür Guirassy mitnehmen, let's go. Geht dir direkt all in, ist ein geiler Deal, kann man zu 100% machen. Oder vielleicht Demirovic und 5-Millionen-Spieler plus Trading-Objekte oder was weiß ich. Da gibt es Möglichkeiten. Nur bereits gut performende, in deinem Fall, du willst ja einen Kimmich obviously niemals abgeben, aber du müsstest halt auch damit es sinnvoll ist, weil Gnabry gibst du auch in keiner Welt ab, du müsstest Kevin Stöger abgeben. Und dann ist halt die Sache, ja, Junge, ganz klar.
Das wird nicht passieren. Und da ist die Argumentation vorbei.
Genau, und dann wir sind einen Fehler reingelaufen, so an dem Punkt. Naja, nee, deswegen, also, das ist auch, wie gesagt, ich glaube, das ist gerade eine Debatte, wo unglaublich viele Leute relaten können. Wenn ihr relaten könnt, schreibt es uns gerne mal. Wir finden das immer richtig geil, mit euch darüber zu reden. Entweder bei Instagram per Direktnachricht bei fernschuss.pod. Mir bitte nicht bei Insta schreiben. Ihr könnt mir gerne folgen. Kickbase Guy mit 2 E am Ende. Ich lese aber keine Insta-DMs. Ich kriege Real Talk am Tag 150 Insta-DMs. Ich kann diese Nachricht nicht lesen. Ich bin leider kein Vollzeit-YouTuber. Dann würde ich es machen. Wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wobei auch das jetzt mit einem Vollzeitjob schwierig ist zu realisieren. Soll es nicht drum gehen. Ich denke, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Ich würde sagen, wenn ich große Kapitalspiele habe, wo ich mir einfach nicht ganz sicher bin, dann ist es geil, jetzt diesen Switch einzugehen. Und ihr werdet Guirassy auch in jeder Liga relativ günstig bekommen, einfach weil er eine Menge Kapital alleine schon mitbringt, plus es unsicher ist, ob er überhaupt performen wird. Wenn er spielt, glaube ich aber, dass der beim BVB richtig zünden wird, weil er ist für mich so das letzte kleine Fünkchen, was den BVB dieses Jahr zu einem nicht Title-Contender, aber Top-3-Contender macht.
Ja, dazu angeschlossen noch ein bisschen, ich sag mal, provokant gefragt. Jan-K hatte auch so eine Frage bei Instagram gestellt. Was macht dich so sicher, dass Guirassy nicht der nächste Modest, Alea oder Füllkrug wird, die ja alle in Kickbase kaum über den 120er Average oder ja teilweise doch deutlich unter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, wird? Und ich meine, die letzten Stürmer haben alle bei Dortmund nicht so richtig funktioniert. Ist zumindest mal ein Argument, über das man nachdenken sollte, auch beim Kauf von Guirassy.
Absolut. Hast du noch eine Stunde Zeit? Ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden.
Ich weiß.
Nein, alles gut. Nein, weil Guirassy ist eben nicht wie der andere klassische Stürmer. Ich habe nämlich gerade extra ein bisschen rumgetippt, vielleicht habt ihr es gehört. Geht mal auf Sofascore und sieht
jetzt
euch...
Jetzt geht's los.
Nein, ich übertreibe nicht, keine Sorge. Sowas mache ich nicht. Ich könnte wirklich jetzt eine halbe Stunde ausufern. Warum hat ein Anthony Modest und auch ein Niklas Füllkrug bei Dortmund nie geile Punkte gemacht? Weil sie einfach zwei absolute Boxspieler sind. Zwei Spieler, die wirklich einfach die letzte Kette terrorisieren, die für den letzten finalen Abschluss da sind und die einfach Präsenz im Strafraum geben sollen. Serou Guirassy ist genau das Gegenteil von all dem, was man von diesen Stürmern kennt. Ihr könnt in jedes einzelne Serou, deswegen Sofascore, die Seite, App, gibt's alles, könnt ihr alles nachchecken. Geht einfach mal auf Serou Guirassys Profil und schaut euch in irgendwelchen Spielen seine Heatmap an. Ihr könnt da wirklich alles angucken. Seine Season-Heatmap aus dem Jahr 2023. Bro, das sieht aus, als wie beim zentralen Mittelfeldspieler. Das ist unglaublich. Also, ich kann auch gerne jetzt, wenn ihr jetzt in die Story schaut, werde ich euch da ein Bild posten. Das ist wirklich, als würde das die Heatmap von Marcel Sabitzer sein. Wirklich. Und wenn man das dann mit Leuten wie einem Modest oder einem Füllkrug vergleicht, kann ich auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Story packen. Also, wenn ihr es zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend hört, die Episode, könnt ihr es gerne in Insta-Story abchecken. Ich werde es reinposten. Serou Guirassy ist jemand, der sich die Bälle tief abholt, der super, super technisch versiert ist, geil im Interplay ist und einfach jemand ist, der ein ganz anderes Spielerprofil mit sich bringt. Guirassy hat letztes Jahr bei Stuttgart, die natürlich auch sehr balldominant waren, aber bisher hat Dortmund das halt auch gemacht, teilweise 130, 140, 150 Rohpunkte als Stürmer gemacht. Der ist nicht vergleichbar. Noch dazu ist er noch torgefährlicher. Das Einzige, vielleicht die Abschlussqualität, wobei auch da, ganz ehrlich, Guirassys Abschlussqualität ist Wahnsinn. Also da will ich ihm auch eigentlich keinen Abstrich im Vergleich zum Beispiel zu einem Füllkrug machen. Er ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Wenn Guirassy fit bleibt, wird der bei Dortmund die Bundesliga kaputt schießen. Da gibt es wirklich kein Wenn und Aber. Und deswegen, für mich ist das gar kein Vergleich und ich würde mir da auch gar keine Sorgen machen, dass der eben nicht bei Dortmund so performen wird, wie jetzt zum Beispiel ein Anthony Modest oder Niklas Füllkrug.
Ja, da hast du auch schon recht. Also, wenn ich es einem zutraue, dann auch Guirassy, besonders nach der letzten Saison. Der hat da einfach alles gezeigt, was ein richtig starker Stürmer braucht. Ähnlich wie ein Lewandowski, der damals zu Dortmund gewechselt ist, der ja auch all diese Qualitäten, besonders die Abschlussqualität, ist bei Guirassy so das große Ding, was ich besonders bemerkenswert finde. Der hat, ich erinnere mich an sehr, sehr wenige Großchancen, die er wirklich vergeben hat.
Ja.
Und da fallen mir in der Bundesliga doch deutlich anderen Stürmer auch ein, die ähnlich viel kosten. Sagen wir mal Openda, Boniface und so weiter. Die schießen gefühlt, die kommen auch in die Situation und schießen jeden zweiten Ball irgendwie 10 Meter übers Tor, weil sie zu viel Bock haben. Aber Gerassi ist da einfach sehr, sehr abgezockt und ich glaube, das ist auch das, worauf deswegen Dortmund ihn mitgenommen hat.
Ja, wie gesagt, ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut einmal in unsere Insta-Story rein. Ich werde es auch gleich Paul schicken. Oder ich schick's dir jetzt einmal gerade schnell. Dann kannst du dir das angucken, weil das ist absolut insane. Ja, ich mach's gleich nochmal schön für die Insta-Story, aber für dich reicht's einmal so. Das ist Gerassis Heatmap. Und dann schauen wir uns dieselbe von Anthony Modest an. Bro, das sieht aus, als hätte Anthony Modest 10 Minuten gespielt und Gerassi 200 Minuten. Das ist völliger Wahnsinn. Also, selbst wenn man jetzt Heatmaps nicht, also Heatmap ist jetzt keine qualitative Aussage, außer du gehst halt eben auf Laufleistung. Und mir geht es einfach darum, was ist für Kickbase interessant, dass der Spieler eben nicht nur selten in Ballaktionen reinkommt, sondern sich einfach viel bewegt, viel im Interplay mit drin ist und einfach viele Ballaktionen hat. Gerade für einen Stürmer, die eh nicht die geilsten Rohpunkte machen, ist das genau das, was du haben willst. Ich kann mal parallel noch auf FBref gehen, du kannst den nächsten Spieler aufrufen und dann sage ich euch auch gleich nochmal das Ganze wirklich von komplett statistischen Seite.
Ja, ich wette, bei Gerassi hat man einfach vergessen, das Aufwärmen mit aus der Heatmap rauszunehmen. Deswegen.
es sieht halt wirklich so aus, als hättest du zwei Heatmaps übereinander gelayert. Ja, Gerassi, Top 6% Passquote europaweit und Top 10% Pässe pro Spiel europaweit. Das ist krank. Also der Mann, guck mal, noch Touches, wenn wir das irgendwo finden. Wahrscheinlich einen deeperen Set. Nee, Touches natürlich auch Top 11%. Also der Mann ist krass. Der Mann wird auch geile Rohpunkte machen und da muss man sich keine Sorgen machen. Wenn der fit bleibt, wird der bomben. Dann ist der auch diese 40 Millionen auf jeden Fall wert.
Ja, würde ich mich auch drauf festlegen. Nur haben wir ja schon eingeordnet. Mit Reset und wenig Geld und so.
Schwer.
Man muss sich überlegen, auf wen man setzt und auf wen nicht. Dann als nächstes einer, auf den ich Spoiler ab sofort nicht mehr besonders Bock hätte, ist der gute Palacios von Leverkusen. Nicht, weil es ein schlechter Kicker ist, sondern weil Leverkusen sich da ich weiß gar nicht, wie man das sagen will, aber eine Masse an geilen Spielern im zentralen Mittelfeld zusammengesammelt hat, dass Palacios mittlerweile für mich relativ unattraktiv geworden ist. Und ich sag dir so, wie es ist, selbst ein Xhaka ist für mich deutlich unattraktiver als letzte Saison.
Boah, also wirklich, also die Leute haben gute Spieler genannt. Das ist auch wieder eine Sache, wo man ewig drüber reden könnte.
Ja.
Also zum einen kann ich direkt mal als Fazit geben, es ist genau das eingetreten, was ich öfter hier im Podcast gesagt habe und auch vor allem in meinen Videos gesagt habe. Garcia und Xhaka funktioniert einfach nicht zusammen. Das ist wirklich, als hättest du einmal den spanischen Xhaka und einmal den normalen Xhaka da drin stehen. Die nehmen sich einfach in all ihren Stärken jeweils die Stärken weg und kompensier nicht die jeweiligen Schwächen. Du brauchst neben einem Granit Xhaka oder neben einem Alex Garcia jemanden, der richtig gut in Zweikämpfen ist, der dir oft von mir zitierte Vertikalität bringt, also gegen den Ball Vertikalität, dass er halt eben Box-to-Box sehr viel unterwegs ist. Deswegen Garcia und Xhaka, das funktioniert einfach nicht zusammen. Du brauchst dann Robert Andrich oder einen Ezequiel Palacios. Spätestens nach dem Spiel gegen Leipzig sollte das klar sein. Also ich sehe Palacios schon noch interessant, weil ich trotzdem sage, wenn er fit ist, ist er gesetzt. Es ist aber auch, wenn er jetzt gerade bei uns auf den Markt kommen würde, also ich hätte, na wobei, Hincapié würde ich wahrscheinlich sogar dafür abgeben, aber es ist schwer. Also, wenn ich jetzt einen richtig, richtig geil, ich würde zum Beispiel einen Tim Klein jetzt nicht für Palacios abgeben. Und Palacios hatte letztes Jahr, glaube ich, einen 160er Average, das ist echt eine krasse Aussage.
Ja, alter Palacios, ey, wenn der bei einer Mannschaft spielen würde, wie jetzt Leverkusen, die letztes Jahr irgendwie abgekackt wäre und jetzt mit dem Kader in eine internationale Saison reingeht und der jedes Spiel macht, Alter, dann ist das ein 30, 40 Millionen Spieler.
Locker, ja.
Aber
das ist echt krass.
So halt leider nicht.
Jo, nee, ich glaube, da müssen wir nicht so viel drüber reden. Das ist halt einfach ein absolutes Luxusgut. Auch hier, wenn ihr wieder in einer Liga spielt, wo ihr seid, ey, ich trade hier meinen Mitmanager komplett in Grund und Boden und ich kann es mir erlauben, den auch mal nochmal zwei, drei Spiele auf die Bank zu setzen. Natürlich ist das dann ein geiler Kicker, aber im Normalfall werden die Leute eben sehr, sehr selektiert mit dem Geld umgehen müssen. Und gerade halt, wie gesagt, diese Mittelklasse-Big-Boys sind halt einfach schwer einzutüten. Also wie gesagt, wenn er jetzt bei uns in der Liga, ihr kennt ja, wie gesagt, immer so ein bisschen auf den Markt kommen würde, ich glaube, ich könnte mir es einfach nicht leisten, ihn mitzunehmen. Ich hätte ihn gerne, aber ich kann es mir einfach nicht leisten.
Ja, safe. Da würde ich direkt so anschließen. Und ich würde eben sagen, wir machen einmal ganz kurze Pause. Ich muss mal eben auf Toilette gehen.
Jawohl, gar kein Problem.
Mal Pause, und dann sehen wir uns gleich wieder.
Jawohl.
So, da sind wir wieder. Kurzes Break vorbei. War dringend. kommen wir zum nächsten Spieler. Diesmal von RB Leipzig und einer, den du auch schon oft in deinen Videos jetzt angesprochen hast und ja auch einfach viel drüber gesprochen wird, nämlich um Nusa geht es diesmal. 19,5 Millionen wert aktuell. Steigt natürlich, was in der Länderspielpause erstmal unbedenklich ist, weil man sich dann ja erstmal später dazu entscheiden muss, ob man den jetzt behält oder nicht. Was würdest du zu ihm sagen?
Boah, soll ich da anfangen? Ich glaube, meine Meinung ist so langweilig mittlerweile. Ich sag, ich werde auch noch, das ist das Geile. Also wenn Anführungszeichen, wenn eine Meinung valid oder gut ist, dann verändert sie sich nicht in den meisten Fällen. Wobei Nusa, der kann machen, was er will. Meine Meinung zu ihm wird sich nicht ändern. Es ist, also der müsste schon 4-5 Spiele am Stück wirklich auch spielerisch krass überzeugen. Für mich, ich sag's nochmal, kurz zusammengefasst, der profitiert gerade einfach nur davon, dass er 2 Scorer gemacht hat in 2 Spielen. Auch da 2-mal als Sub. Nusa ist noch viel zu jung, um ein konstanter Starter bei RB zu sein. Und ich sehe ihn auch ehrlicherweise qualitativ noch nicht auf dem Level, jemand zu sein, der konstant da in der Startelf steht. Und das wird sich nicht ändern. Und deswegen einfach aufgrund des Preises 19,5 Millionen ist es für mich ein super geiler Zeitpunkt, den Mann jetzt teuer abzugeben und mir dafür was anderes zu holen. Und das, wie gesagt, da müsste der schon viel machen, dass sich das ändern wird.
Ja, bin ich komplett bei dir. Mir ist auch einfach die Konkurrenz und alles viel zu schwierig und unsicher, dass er da auf viel Spielzeit kommen wird. Generell sollte das dadurch, dass er jetzt wirklich schon einen guten Start eben auch hatte, Richtung internationale Spiele dann auch mal mit Rotation klappen, dass er mal in der Startelf steht oder dass er mal hier und da zum Einsatz kommt. Aber für 20 Millionen willst du einen Spieler haben, der jedes Mal spielt oder der zumindest, wenn er spielt, dann gefühlt auch irgendwie 200 Punkte macht oder so. Aber ja, ich glaube nicht, dass das einer ist, auf den man eine ganze Season lang setzen kann.
Das ist so jemand, aus dem ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass es jetzt ein geiler Zeitpunkt ist, den abzugeben und nicht drauf zu gamblen. Das ist die Definition von genau so einem Spieler.
Ja, würde ich so mitgehen. Ja, dann haken wir den auch einfach ab. Ich glaube, du hast auch in den Videos schon oft genug drüber geredet, deswegen richtig, ja. Den nochmal ganz kurz erwähnt. Dann einer, den ich auch in den Insta-Stories jetzt unter der Woche 2-3 Mal noch mit erwähnt habe, nämlich Victor Boniface.
Halten.
Komisch, dass man den Namen nennen muss, aber die Leute werden nervös, wenn er in den ersten beiden Spieltagen nicht trifft und nur, ich betone, nur einen 85er Average ohne Scorer macht.
Als Stürmer, Bro, das kannst du keinem erzählen.
Ich musste auch, also wer es nicht mitbekommen hat und wer bei Instagram nicht so drin ist, ich habe auch eine Story dazu gemacht, ich habe eine kleine Fragerunde gemacht und habe auch geschrieben, es ist am Ende ein Stürmer in Kickbase. Und wenn man bei Boniface auch einfach ins Profil zurückscrollt, es gibt auch Spiele oder 2 Spiele am Stück in der letzten Saison, wo er mal nicht getroffen hat. Dass das jetzt am Anfang der Saison auch mal passieren kann, das ist halt einfach Schicksal. Aber man muss sich bewusst sein, welche Position man da im Team hat. Genau das Gleiche gilt auch für den Marvin Ducksch, den ich auch mehrere Male gelesen habe. Auch der hat noch nicht getroffen, hat aber auch, glaube ich, schon 100 Rohpunkte gemacht. Hat, ich glaube, jetzt seit 3 Saisons kein Spiel verpasst. Spielt 34 Spieltage, macht jeden Assist, jeden Eckball, jeden Strafstoß, alles. Und man muss trotzdem jetzt nach 2 Spieltagen beantworten, ob man den halten sollte oder nicht. Bei Stürmern generell ein bisschen die Erwartung runterfahren. Die punkten halt mit Scorern am besten. Und sagen wir mal jetzt ehrlich, Boniface mit 85er Average ohne Scorer ist schon sehr geil.
Das ist überkrass. Das ist
besonders bei Niederlage gegen Leipzig und einem 3-2 gegen Gladbach. Also ja, das muss man ja einfach richtig einordnen.
Auch hier, wir sagen das so häufig, es ist immer wichtig, deswegen vor allem die Spiele zu schauen und auch die Spiele im besten Falle mal über 90 Minuten zu sehen, gerade von den Spielern, wo ihr euch vielleicht ein bisschen unsicher seid. Der Mann kommt jedes Spiel in 5-6 Situationen, wo er ein Tor machen kann. Allein gegen Gladbach hätte er einen Hattrick machen können. Der hat einmal die Latte getroffen, einmal einen Pfosten, einmal das Außennetz. Gibt dem Mann, also ich würde mir da gar keinen Stress machen. Null.
Ja.
Das ist, aber das ist halt Kickbase. So, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt einen Kleindienst, wenn ich jetzt alle Kleindienstbesitzer auf der Welt fragen würde, würdet ihr Tim Kleindienst abgeben? Keiner würde ja sagen. Alle würden sagen, yo, der ist überkrass, der ist krass, der ist krass. Der würde jetzt 2 Spiele in Folge 30 Punkte machen, weil Gladbach 2-mal den Arsch gehauen bekommt. 50% der Leute würden ihn weghauen. Aber letzten Endes, und das sage ich wirklich genau so, die Leute, die in Kickbase zu viel verkaufen, werden nie Meister. Und das meine ich wirklich ernst. Das ist einfach nicht so. Jemand, natürlich, die Leute, die alles behalten, werden auch nicht Meister. Aber du brauchst so einen guten Mittelweg. Und nur Spieler zu verkaufen, weil sie jetzt gerade mal nicht performen oder weil der Marktwert fällt, das ist sowieso das dümmste Argument, was es gibt. Wenn Leute mir schreiben, soll ich den verkaufen, der fällt. Bro, der Marktwert bei Spielern, die für deinen Verein Relevanz haben, ist vollkommen Wumpe. Der kann jeden Tag um 600k steigen. Ich habe auch eben von einem Robin Hranac geredet. Bro, wirklich, der kann um 500k jeden Tag fallen. Das ist mir egal. Ich glaube an den Mann. Ich glaube, dass er ein guter Spieler für das Spielsystem ist. Und wir müssen nicht drüber reden, dass von den reinen Anlagen her Victor Boniface der beste Stürmer in Kickbase ist. Oder für das Kickbase-Punktesystem. Einfach nur, weil er mit seinem Körper trotzdem unglaublich geiles Dribbling hat, allein da Rohpunkte sammelt, er sich auch gerne mal fallen lässt, sich Bälle abholt und im Spiel 12 Trillionen Mal aufs Tor schießt. Der Mann ist fürs Kickbase-System geboren. Ich würde mir da 0,0 Pressure machen.
Ja, Marcel ist auch so ein Kandidat, den man da immer bremsen muss. Also sobald da ein roter Pfeil ist an dem Namen, ist direkt absolute Oberkrise.
Weg mit dem.
Und ich sag mal, anderes Beispiel, ich habe ja auch Mitchell Weiser, der jetzt durch das erste Spiel ja übel gestiegen ist, ist jetzt, also der geht auf die 19 Millionen zu. Der könnte von mir aus auch gerade 600k am Tag fallen und Richtung 12 Millionen tendieren. Ich weiß, was ich an den habe. Ich weiß, dass ich den 15 Spieltage halten werde, bis wir resetten und fertig ist. Also, wenn es um Spieler geht, die man sowieso fest im Team plant und die, ich nehme Duxch als Beispiel, weil er einfach so unfassbar sicher gesetzt ist, dass die Fragen mich schon fast wundern, warum man ihn abgeben sollte. Was mich jetzt auch zum Beispiel bei einem anderen gewundert, dass er es nicht mal reingeschrieben hat, aber das ist anderes Thema.
Ja, ich hätte den safe genommen, meine ich
ernst. Ich hätte den auch genommen.
Ohne
Spaß. Ich habe sogar überlegt, ihn anzuschreiben.
Ja, nur der war die ganze Zeit mit 25 RP drauf und es war mir halt zu teuer und ich dachte, habe dann gar nicht gecheckt, wo der mit dem Marktwert ist. Dann dachte ich, ja, nee, ist zu viel Geld. Aber für 2021 hätte ich den safe genommen.
Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich jetzt noch ein paar Tage abwarten, bis er noch weiter droppt und ihn dann anschreiben, dass ich ihn für 20 haben will. ja, so viel zu den Spielern. Einfach die Füße stillhalten. Deswegen Boniface habe ich da als Beispiel mal reingenommen. Ja, es sind 2 Spieltage, da kann nicht jeder die Hattricks und Doppelpacks am fließenden Band schießen, besonders im Sturm.
Yes. Macht euch Gedanken, ob der Spieler geil ist, ob der Spieler für euch passt. Und dann ist der Marktwert, wie gesagt, vollkommen egal. Der gibt den Fick drauf. Das ist scheißegal. So, ja. Das als abschließendes Wort hier.
Sehr gut. Die letzten 2 Namen, die ich mir aufgeschrieben habe, haben auch damit nichts zu tun. Die sind eher anders relevant, weil es beides 2 neue Transfers sind. Und der erste, ich würde mich fast darauf festlegen, dass du ihn auch später in deinem Team mit drin hast, ist ein Stürmer vom VfL Wolfsburg. Und du darfst gerne mal erzählen, was du von guten Mohamed Amoura so hältst.
Ich habe ihn tatsächlich nicht mit drin. Aber
einfach, hast du nicht?
Einfach
hätte ich erwartet.
Legit, weil ich ihn vergessen habe. Also, du hast es gerade gesagt und ich habe ihn letzte Woche schon als Nummer 1 Kaufempfehlung für die LSP ausgesprochen und da bleibe ich auch weiterhin dabei. Ja, auch hier, ich will mich nicht nochmal wiederholen, die Leute haben es schon 30.000 Mal gehört. Amoura ist vor der Saison von allen Wolfsburg-Spielern genannt worden als derjenige, der die krassesten Punkte machen wird, einfach nur weil der Dean im Training die Bude vollgeschossen hat, in den Testspielen die Bude vollgeschossen hat und diese Verletzung einfach nur zu einem richtig beschissenen Zeitpunkt kam. Jetzt ist gerade die Chance, dass ihr einen Stürmer, der, ich würde sogar fast behaupten, zwischen 15 und 20 Millionen in Kickbase wert sein kann, wenn der VfL weiterhin gut spielt, weil bisher haben sie mir eigentlich ganz okay gefallen, jemand ist, der da wirklich absolut Alarm machen kann. Also Jonas Wind, Punktepotenzial sehe ich da zu 100%, deswegen Amoura auf jeden Fall jemand, den man jetzt eintüten muss und sollte.
Ja, ich habe mich auf Instagram nochmal vorsichtiger dazu geäußert, sehe halt trotzdem, dass ein Behrens und ein Wind im Kader sind und zumindest erstmal sowieso die Auswechseloptionen da sind, also dass er, ja, dass man einfach die Option hat, in der 70., 80. dann auch noch zu wechseln und ihm dann sowieso mal ein paar Minuten fehlen. Und ich glaube, dass das auch beides keine schlechten Spieler sind, besonders Wind hat ja in der Vergangenheit gezeigt, was er wirklich auch drauf hat und was er kann und der hat auch wirklich stürmerisch extrem gutes Potenzial. Deswegen ist da auch gute Konkurrenz vorhanden. Deswegen bin ich bei solchen ein bisschen vorsichtig, aber auch so ein Wolfsburg-Trikot bin ich meistens nicht so an in meinem Team. Muss ich auch dazu sagen. Ja,
ich sag ehrlich, all in. Also wirklich bisher der Spieler, vielleicht sogar, den ich wirklich zu 100% am meisten empfehlen würde, preis-leistungsmäßig. Mhm. Der ist absolut krank. Also wenn, klar, das Einzige, wie du sagst, was ihn ein bisschen unattraktiv macht, ist aktuell, man weiß nicht, wie er jetzt reinkommt, weil es ja doch keine, er hat ja keine Zerrung gehabt, sondern ein Teilabriss im Außenband, im Knie, das ist echt nicht geil. Das muss man als Einziges beachten, aber ich gehe stark davon aus, dass der wird da reinkommen with a bang, der wird direkt voll abgehen. Also ich believe da komplett dran, ich glaube, der wird richtig geil sein.
Sehr gut. Haben wir den auch nochmal mit drin. Hoch angepriesen, mal schauen, was er die nächsten Wochen so liefern kann. Dann als letztes, wie schon gespoilert, ein weiterer Neuzugang, wieder bei RB Leipzig, von Atletico Madrid, Arthur Vermeeren. Skip?
Ja.
Hau raus.
Oh, der Mann ist unter 20, der wird einfach nur geisteskrank viel auf dieser ZM-Position rotieren. Also, ja. Wenn ich weiß, dass die Experten, und ich kenne mich doch einfach nicht aus, weil ich den Mann noch nie in meinem Leben Fußballspielen gesehen habe, aber die Experten sagen, auf die Saison gesehen ist das schon jemand, der sich da durchsetzen kann und gesetzt ist, aber nicht mal das sehe ich. Ich glaube, in der Rückrunde wird ein Haidara und ein Schlager so felsenfest gesetzt sein auf diesen zwei Mittelfeldposten. Also für mich ist ein Vermehren kein Spieler, in den ich in Kickbase in irgendeiner Art und Weise gehen würde, vor allem, weil der schon 10 Millionen kostet. Also ich könnte dir gefühlt 50 Spieler nennen unter 10 Millionen, die geiler sind als Vermehren.
Würdest du eher Vermehren oder Nusa haben?
Nusa, safe call.
Obwohl der 10 Millionen
mehr kostet? Ja, no-brainer. Vermehren ist worthless. Den kannst du sofort, wenn du ihn hast, wenn er nicht mehr steigt, an den Markt verkaufen, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken. Ist okay, mein Call.
Perfekt. Perfekt. Nehme ich direkt so mit. Ich wäre sowieso keiner, auf den ich gegangen wäre, für 10 Millionen. Also wir haben schon jetzt 4-5 Mal gesagt, wir haben wenig Geld in unserer Liga. Und da 10 Millionen in so einen zu investieren, wäre für mich komplett unangebracht. Als letztes, da es ja Insta-Fragen heißt, habe ich noch die Frage von Felix-GNN mitgenommen, weil ich das auch selbst spannend fand. Da eine Mannschaft für mich besonders rausgestochen ist bis jetzt, und das ist für mich RB Leipzig.
Okay, gut.
Ich dachte, ich muss jetzt
wieder über Paul Wanner reden.
Nein.
Okay.
keine Sorge. aber ich fand Leipzig mit am gefestigsten, und die haben für mich so ein bisschen bestätigt, was man aus der aus der Saisonvorbereitung mitnehmen konnte. Alle Spieler sind halt geblieben, besonders auch mit einem Xavi Simmons und einem Openda und so. Man macht eigentlich da weiter, wo man aufgehört hat, weil ein Olmo war ja eher so ein Teilzeitspieler, der mal da war und mal nicht. Deswegen, meinst du, Leipzig hat noch einen besseren Shout für die Meisterschaft? Und wie siehst du die Verteilung aktuell überhaupt oben in der Tabelle?
Bro, das ist geil, weil ich gehe komplett dagegen. Ich sag, Leipzig spielt bisher scheiße. Und ich glaube, Leipzig ist aktuell maximal die viertbeste Mannschaft in der Liga, wenn nicht sogar die fünftbeste. Pass auf.
Oha.
Erstes Spiel. Nein, das ändert. Also, ich lasse mich überhaupt nicht von dem Leverkusen-Spiel blenden, weil die waren in der ersten Halbzeit, waren die komplett Schrott. Dann kamen die aus der Halbzeit. Leverkusen war irgendwie super passiv. Die haben RB ein bisschen schalten und walten lassen. Dass ein Šeško und ein Openda und ein Xavi gefährlich sind, darüber müssen wir nicht reden. Das ist vielleicht mit einer der geilsten Dreier-Stürmreihen, wenn man es so nennen will, der Bundesliga. Aber der Rest tickt für mich gar nicht. Die sind unglaublich ineffizient. Die haben Chancenwucher pur. Die sind gar nicht mental für mich auf dem Platz. Das ist so, ja, die haben da ihren Spaß. Das ist so, ja, das ist wie so eine Jugendmannschaft, die viel zu gut für die eigene Klasse ist. So spielen die so ein bisschen. So, ah, ich habe meinen Spaß. Hier mal ein Rabona, da mal ein Steckpass mit dem Außenriss. Da fehlt mir komplett die Ernsthaftigkeit. Also ich sage, Leipzig wird nicht mal annähernd was mit der Meisterschaft zu tun haben. 0,0. Und ich glaube, Leipzig wird vor allem in den großen Spielen wie immer ekelhaft sein, weil wenn du on the break einen Šeško und Openda hast, die können alles und jeden auseinanderschrauben. Das wird sich auch niemals ändern. Aber gerade gegen schwächere Mannschaften habe ich weiterhin sehr, sehr große Bedenken bezüglich der Effizienz der Leipziger. Und ich glaube ehrlich nicht, dass die auch nur annähernd irgendwas mit der Meisterschaft zu tun haben werden.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es einfach das Problem, und wir haben das in der Saisonvorbereitung schon gesagt, das Beste, was man tun kann, um ein Gefühl für die Bundesliga und für alle Spieler zu bekommen, ist viel Bundesliga zu schauen.
Jupp.
Und genau das war bei mir schwierig, die ersten zwei Spieltage. Besonders am letzten Spieltag habe ich quasi nur Bayern geschaut und eine Halbzeit Bremen. Das war es quasi an Bundesliga, das ich letztes Wochenende sehen konnte. Deswegen, ey, ist ja top, dass du so die Einschätzung da hast. Ich meine, auch wenn man zurück. Ersten
Spieltag wieder gespielt? Bochum, oder?
Leipzig? Ja, gegen Bochum. Und wenn man dann das Spiel zurückdenkt, das war ja auch alles andere als überzeugend.
Also, ich habe das DFB-Pokalspiel in der Konfi gesehen, ich habe das Bochum-Spiel in der Konfi gesehen und das Leverkusen-Spiel über 90 Minuten. Und wie gesagt, mein Eindruck war aus DFB-Pokal und gegen Bochum: Chancenwucher pur, gar keine Zielstrebigkeit, gar keine mentale Stärke, einfach nur eine geisteskranke spielerische Stärke. Und gegen Leverkusen war es einfach, Leverkusen hat 2-3 Mal scheiße verteidigt, beziehungsweise Leipzig hat ihre Stärken größtenteils ausspielen lassen und waren einfach nicht konsequent genug. Ansonsten hätten die das Ding auch verloren, weil Leverkusen war da auch die bessere Mannschaft mit Abstand. Leipzig hat es einfach in der zweiten Halbzeit super gut gemacht.
Ja, Leipzig hat fast dafür gesorgt an dem ersten Spieltag, dass ich gegen Gladbach fast mit 3 Bochumern reingegangen wäre, weil die mich schon einigermaßen confident gemacht haben. Am Ende waren es dann zum Glück die 2 Punktbesten sogar, aber
ja,
ja, Leipzig hat, ja, es ist halt einfach schwierig, aber man hat wenige Mannschaften, die jetzt so richtig krass überzeugt haben, auch bei Bayern und Leverkusen tue ich mich ein bisschen schwer. Deswegen mal schauen, wie sich das so über die Saison dann ausspielt.
Gibt es, übelst random, frag mich nicht, wie ich darauf komme, es hat gar nichts damit zu tun, aber gibt es in Kickbase was Geileres als ein Doppelscorer? Also beide Spieler zu besitzen, der sowohl die Vorlage gibt, als auch das Tor macht. Mir fällt gerade nichts ein.
Oh Gott, die Frage hat er.
Ich kann dir nicht mal sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe irgendwie an Gladbach, weil du Gladbach-Bochum gesagt hast, gedacht. Und habe ich an Franck Honorat und Kleindienst gedacht und dachte so, ey, letztes Jahr Tschwanschara auf, Honorat auf Tschwanschara war, glaube ich, der Moment of the Season, weil du halt auf einen Batzen knappe 200 Punkte bekommst. Das ist so overpowered. Ich glaube, es gibt ehrlich nichts Geileres.
Ja, ich hatte ja das Weiser-Füllkrug-Duck-Spiel damals.
Boah, das war geisteskrank, Alter.
Wo ich dann da hatte, ich das, Junge. Hatte ich das Gefühl irgendwie 2-mal in dem Spiel. Das war krank, aber ich glaube, das Einzige, was es übertreffen kann, ja gut, auf Kickbase bezogen vielleicht nicht, aber generell, wenn es für deinen Herzensverein geschossen wird und du die im Team hast, das ist rein vom Feeling her natürlich nochmal was Besseres. Aber gut, Punkte technisch, ich meine, was soll besser sein?
Ja, true. Also, ich habe gerade noch so überlegt, wenn du so Spieler aus dem Spiel hast, die plötzlich dann irgendwie voll die gestörten Rohpunkte machen, das ist halt auch todesgeil, vor allem wenn du es live siehst, wenn du jetzt, sagen wir, du hast 2 Leverkusen-Spieler und die haben dann plötzlich ein Spiel wie letztes Jahr gegen Union, die dann noch rot sehen und die gehen dann mit 80% Ballbesitz raus und irgendwie mit jeweils 200 Rohpunkten. Das ist auch schon sehr, 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 sehr geil. Aber ich glaube, für so dieses, man ist ja immer für so Peak-Momente am glücklichsten und so, wenn der Ding da reinfliegt, du weißt schon, okay, mein Spieler hat die Flanke geschlagen und dann steigt dann noch dein Spieler hoch und macht das Ding weg. Ich glaube, das ist das Krasseste, was es gibt.
Boah, ich mag aber lieber die, wo du gerade sagst, dieses Hin- und Her-Spielen und Union dann zu 10 oder so. Ich glaube, ich mag deutlich, deutlich lieber die Stöger-Rohpunkte als die Chaka-Rohpunkte, wenn beide 170 Punkte machen.
Okay, geiler Call irgendwie, gefällt mir.
Weil das Stöger zu schauen ist viel aufregender als...
Ja, okay, true.
Und Chaka spielt solche Bälle natürlich auch.
Ja, aber Stöger kreiert dann eine Großchance mehr und Chaka spielt dann halt 15 Pässe mehr, ja.
Ja, deswegen, ich bin eher der Rohpunkte-Typ.
Geil, check ich.
Schreibt uns in die DM, welcher Rohpunkte-Typ ihr seid.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier, das ist Dating, Kickbase-Dating ist es.
So, haben wir die Hälfte rum mit den Insta-Fragen und wir haben uns noch was als Letztes überlegt, nämlich haben wir beide ein Team aufgestellt, was wir ja immer wieder gerne mal machen. Name-Dropping ist ja sowieso das, was am liebsten gemacht wird, haben wir jetzt im Intro ja eigentlich schon genug gemacht, aber da kommen jetzt noch ein paar Namen dazu. Und zwar haben wir eine Elf aufgestellt, von der wir grundsätzlich behaupten, die 11 Spieler sind für uns mit am weitesten noch von ihrem zukünftigen Marktwert entfernt, also die wirklich gerade noch sehr, sehr underpriced sind. Jetzt gerade zu Beginn der Länderspielpause natürlich sehr interessant, wenn man genau diese Spieler da noch mitnehmen kann. Mhm. Ja, wir haben beide noch einen Hottag mit drin. Und ein Spieler, der nicht einmal 3 Millionen kostet. Yes. Ja, und ich glaube, dann habe ich soweit alles gesagt. Welche Formation spielst du denn, wo ich es letzte Woche schon nicht fragen konnte?
Ich bin 3-4-3, wie immer.
Ja, perfekt. Ich spiele 4-3-3.
Nice. Ich habe auch überlegt, es gibt viele geile Verteidiger, die noch Chiefs sind. Fällt mir.
Ja, ich habe mich auch eher bei den Verteidigern gesehen.
Wir haben auch übrigens keine Budgetbegrenzung. Ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast. Also wir können wirklich frei bauen. So, obviously, wenn wir nicht sagen, Musiala kann auch teurer werden. es werden mit Sicherheit auch größere Spiele dabei sein, aber das werden wir dann verargumentieren, wenn wir bei dem jeweiligen Spiel angekommen sind.
Genau, du sagtest schon. Und ja, wen hast du im Tor? Fangen wir einfach schon an.
Wen habe ich im Tor, Paul?
Du hast Noah Atubolo im Tor.
Ja, skip. So.
Ich habe meinen Hot Take im Tor.
Viel zu viel über Noah Atubolo schon geredet, deswegen ich werde einfach sagen, ich habe Noah Atubolo im Tor. So, weiter geht's.
Nice, skippen wir das. Ich habe meinen Hot Take im Tor. Okay. Ich habe am ersten Spieltag Augsburg gegen Bremen gesehen.
Okay, ja.
Und ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung das geht. Darm kommt ja jetzt bald wieder zurück und ist mein Torwart in dieser Elf, weil ich bei Labrovic in allen Facetten nicht das Gefühl habe, dass der ist für mich Kubek 2.0. Das, wo es mir gerade einfällt, der ist für mich Kubek 2.0.
Ich finde den auch bisher richtig scheiße, muss ich sagen.
Ja, ich finde den auch richtig schlecht. Und ich finde, es ist ein Hot Take, bei einem Stammtorhüter zu sagen, der wird verdrängt von einem, der wiederkommt.
Ist voll okay, vollkommen valid. Ist ein valider.
Ich meine, ja. Denkt man an die letzten ein, zwei Jahre zurück, auch mit einem Jannis Blaswig bei Leipzig. Es ist halt einfach immer so, wenn ein Ersatzkeeper den Job vom Stammkeeper übernimmt und den dann einfach gut macht, dann kannst du den auch schlecht aus dem Tor verdrängen. Labrovic zeigt das für mich überhaupt nicht. Ich fand Darm auch nicht so überzeugend letzte Saison, aber was Labrovic besonders auch mit Ball macht, ist teilweise echt, also strahlt überhaupt keine Sicherheit aus und wird für mich bald schon nicht mehr im Tor stehen.
Das ist ein saugeiler Call, gefällt mir. Also sobald du gesagt hast, ich nehme einen Torhüter, Hot Take, dann war mir eigentlich klar, dass du einen Finn Darm nehmen wirst, aber ich gehe da wirklich echt mit. Also ich fand Labrovic in beiden Spielen überhaupt nicht überzeugend. Gegen Heidenheim 4 Buden gefangen und da nicht brillant ausgesehen, aber auch jetzt nicht mega geschwächt, aber gegen Bremen fand ich ihn wirklich sogar schwach. Viel Unsicherheiten, das eine Tor kannst du auch, das Agu-Tor kannst du auf jeden Fall halten. Ich weiß nicht, also Brissier für mich auch ein sehr wackeliger Eindruck und ich würde auch sagen, wenn Finn Darm sich da stabil bekommt, dann hat er mehr als genug oder mehr als gut genug Schaut dafür, ins Tor zurückzukehren. Also gefällt mir auf jeden Fall. Mein Problem ist, der ist halt schon sauteuer, ne? Ich verstehe auch Finn nicht. Ah, ne, nevermind. 5,2. Okay, das geht halt irgendwie 9 Millionen im Kopf. 5,2 ist okay. Ja. Kann man drauf gambeln, absolut.
Genau. Wollen wir es einfach so machen? Wir machen ja sonst eigentlich immer komplette Abwehrreihe, aber das einfach mal abwechselnd machen.
Yes.
Dann fange ich gerne an.
Nee, ich fange an. Robin Ranac, haben wir eben schon drüber geredet. Ich habe alles zu dem Mann gesagt. Vollkommen davon überzeugt, dass der das Geld zu 100% wert ist. Ihr könnt ihn jetzt sogar noch viel günstiger einpacken, eben weil er fällt. 7,3 Millionen fallend. Den kriegst du so cheap. Also Robin Ranac, mein erster Spieler. Habe ich eben, wie gesagt, schon viel drüber geredet.
Ja, sehr gut. Das ist ja ein guter Start. Dann, ich bin mal gespannt, wie viele auch wir gleich haben, weil wir fahren einen ziemlich unterschiedlichen Ansatz, immer was Spieler betrifft.
Ich glaube nicht so viele, tatsächlich.
Ich kann es noch gar nicht sagen. Okay. Ich fange meine Innenverteidigung bei mir an und da habe ich erstmal einen Niklas Süle stehen mit 18,7 Millionen. Mit einer der teuren Spieler in meinem Team, aber ich glaube, keiner steht mit den Rohpunkten und mit der Fitness, die er jetzt hat, so dafür noch deutlich, deutlich mehr wert zu sein. Ich wüsste nicht, wer ihn verdrängen soll. Ich wüsste nicht, warum er rausrotieren soll. Ich glaube, Süle kann die ganze Saison durchziehen und ich hatte ihn in der vorletzten Saison, in der Rückrunde, in der Mané-Saison, das weiß ich noch, und er hat so insane Rohpunkte gemacht. Das war teilweise out of this world. Also selbst am letzten Spieltag, wo sie gegen Mainz das verspielt haben, hat er sogar noch das Tor geschossen, weil das sogar offensiv ganz geil ist.
Niki Süle ist ein Baller, Mann. Der ist unglaublich. Der hat noch einen geilen Offensivdrang. Süle ist absolut geil. 100%.
Süle hätte ich unfassbar gerne in meinem Team.
Fuck mich bis heute ab, da ich da so knickig war. Das ist so dumm. Ja. Der ging für so wenig Geld weg zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon fast klar war, dass er spielt. Das war ja nach dem DFB-Pokal, als er da schon gezockt hatte. Und dann war es einfach so das ist wieder so ein richtig starker David-Kauf gewesen. Das war so ein Tag, bevor gefühlt jedem bewusst war, okay, der wird jetzt immer spielen. Und er hat den so günstig einpacken können, Mann. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ich habe Süle nicht mit dabei, aber ich habe ihn durchgestrichen in Klammern und habe geschrieben, Paul wird den eh nennen. Und habe deswegen andere Spieler genommen. Weil ich habe eh sehr viele teure Spieler dabei und ich wollte da nicht noch einen teuren reinpacken und habe dann, wie gesagt, in Klammern noch dabei geschrieben, Paul wird ihn sowieso nennen. Und zwar vollkommen zu Recht. Der ist richtig geil.
Sehr gut.
Ich gehe mit einem Bayern-Spieler. Ich sage, ich habe wirklich viele teure Spieler heute mit dabei, aber hatte ich einfach Bock drauf. Ich gehe mit Rafa Guerrero. 16,4 Millionen. Für mich hat er in dem zweiten Spiel alles gezeigt, warum er definitiv über Fonzie Davis gesetzt sein wird im Company-System und auch so viel mehr Sinn macht und auch ein richtig geiles Punktepotenzial mit sich bringt. Ich wollte sogar den Hot-Take bringen, aber es ist halt, keine Ahnung, ich habe mir einen anderen Hot-Take aufgehoben. Ich wollte den Hot-Take bringen, wenn Rafa spielt, wird er immer besser punkten als Kimmich. Das war mir dann irgendwie ein bisschen, weil er ist halt im Spielaufbau viel mehr drin als ein Kimmich. Das ist so krass, aber das heißt viel mehr. Er ist halt auf einem Level mit Joshua Kimmich. Er macht die gesamte linke Seite. Die spielen ja super flexibel und super invers etc. Also ganz, ganz wilder Aufbau, aber geil. Er macht halt gefühlt die linke Seite und Kimmich die rechte Seite. Und in den Spielen, wo ein Kimmich dann mehr mal gedeckt werden wird oder sich nicht so oft ins Mittelfeld fallen lassen kann, wird halt Rafa den ganzen Spielaufbau übernehmen und er gefällt mir so gut, der verliert keinen Ball. Ich glaube, für 16,4 ist der viel zu günstig und ist da absolut gesetzt, deswegen Rafa mein zweiter Verteidiger.
Ja, kann ich verstehen. Ist bei mir nicht drin gelandet, weil es ein Kandidat ist, der für mich zu viel rotieren wird. Davis ist kein No-Name und wird sicherlich auch noch genug Einsatzzeiten die Saison bekommen, wenn du eben zwei so gute Spieler hast für eine Position. Davis aber auch gute Spieler in Klammern, weil das die Performance gegen Wolfsburg, die war echt unterirdisch. Also da hat sich Guerrero auf jeden Fall deutlich mehr empfohlen als ein Davis jetzt, aber dass er trotzdem Einsatzzeiten bekommt, ist mir da relativ safe. Und oh, ich hasse es einfach, Spieler im Team zu haben, die nicht immer spielen.
Ja, für 16,4 jemanden, wo ich Real Talk einen 120er Average erwarte, ist ja. Es für mich einfach wert, auch wenn der mal rausrotieren wird. Das ist für mich wirklich einfach wert.
Deswegen auch verständlich, definitiv auch bei mir ein Contender, definitiv Top 10 für die, die ich in der Verteidigung aufgestellt hätte. Komme zu einem, der mal so teuer war wie Rafa jetzt oder noch eigentlich ein gutes Stück teurer. Ich habe Danilo Duki mit reingenommen. 11,7 Millionen. Ich hatte ihn auch eine Zeit lang in meinem Team. Es ist generell so, wenn ich erstmal Spieler im Team hatte und die richtig gut performt haben, dann das brennt sich bei mir so in den Kopf rein, dass ich dann immer wieder weiß, okay, jetzt ist die Situation, dass sie wieder genau die Performance von dem Zeitpunkt, wo ich sie damals hatte, zeigen können. Und genau das kann ich mir bei einem Duki auch vorstellen. Union hat absoluten Union-Fußball wieder etabliert. Also gegen St. Pauli, das war wirklich Union Prime. Das war wirklich dieser absolute Union-Fußball.
Und genau
der steht eben für gute Union-Punkte, besonders in der Defensive. Ich glaube, Diogo Leitch hat auch schon irgendwie ein 100er Average jetzt, obwohl Union ja gar nicht mal so auffällig gespielt hat. Deswegen Danilo Duki für mich drin. Ich möchte das gar nicht zu lange ausführen, weil ist halt einfach ein Innenverteidiger, der für mich noch relativ underpriced ist.
Wenn Juranovic zurückkommt, dann nochmal 10 Punkte im Average drauf, wenn er den einen oder anderen nach dem Eckball mal einnickt. Aktuell sind die Standards von Union nicht so stark, aber wenn der echte Juranovic zurückkommt, ist für mich ein Top-5-Standardschütze in der Bundesliga, der ist richtig gut, wenn er irgendwann da mal fit ist. Aber Danilo Dücki, jemand, ja, auf jeden Fall. Wir haben es auch schon letzte Woche, glaube ich, direkt gesagt, Danilo Dücki, Diogo Leitch, unbedingt eintüten. Das sind richtig geile Spieler für den Preis. Ihr kriegt da kaum geilere Innenverteidiger in Kickbase für den Preis vor allem.
Ja. Ja.
Geil. Ich habe einen dritten, der eigentlich zu teuer ist. Mit Maxi Ginter. 14,3. Nevermind, ich dachte, der kostet noch so 16. 14,3. Okay, dann bin ich vollkommen fein damit. Das ist ein absoluter Stil. Was soll ich. Also, Maxi Ginter muss ich auch nichts erzählen, oder? Wir haben ihn auch schon so häufig genannt gehabt. Das ist jemand, der, ihr könnt euch auch das Profil ansehen, jemand, der normalerweise zwischen 25 und 30 Millionen kostet. Also jemand, der seinen Marktwert noch verdoppeln könnte. Ich finde Freiburg mit, also aktuell eine der stabilsten Mannschaften der Liga, die machen einen richtig geilen Eindruck. Und ach, der LSP ist der halt für mich gesetzt und hab dann halt wirklich jemand, der wirklich 25 Millionen eigentlich wert ist. Und das für 14,3 Millionen, wenn ihr ihn jetzt noch nicht bekommen könnt, oder wenn ihr jetzt noch nicht habt, dann gebt da alles, den irgendwie zu bekommen. Versucht euren Mitmanager da wegzuargumentieren. Bei uns ist leider Jakob, der weiß, wenn ich was will, dann hat er so irgendwie Hand und Fuß. Aber ihr kriegt das irgendwie hin, holt euch Matze Ginter mit.
Ja, sehr gut. Ich habe ja auch zwei Verteidiger offen. Die kosten zusammengerechnet 5,9 Millionen.
Geil, Alter.
Nice. Ich habe mich zum einen für Chase von Stuttgart entschieden.
Okay.
Ich weiß, vielleicht ein bisschen wilder Call, besonders weil Roo ja auch wiederkommen wird. Trotzdem, auch da wieder internationale Spiele, Rotation. Zagadou braucht noch eine Weile und dann kann es einfach gut sein, dass man in der Innenverteidigung noch sehr, sehr viel öfter einen Chase braucht. Der jetzt sowieso über die Länderspielpause, ich meine, der kostet jetzt 3,7 Millionen, der wird wahrscheinlich nach der Länderspielpause Richtung 6, wenn nicht sogar fast 7 Millionen tendieren, weil der wirklich durchgehend steigen wird. Das ist keiner, der dann in der zweiten Woche den Fall-Off hat. deswegen ist er für mich einer, der langfristig auch definitiv im zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln ist, weil er eben Relevanz hat. Und wer so schnell von Hoeneß auch eine absolute Startelf-Garantie bekommt, scheint nicht zu unwichtig zu sein für Stuttgart. Deswegen habe ich ihn mal mit reingenommen. Und dann als letztes mein Kandidat, wie gesagt, Chase 3,7. Deswegen kommt jetzt mein Spieler unter 3 Millionen. Ich habe mich für Saliakas entschieden. Einer der wenigen Startelf-Spielern unter 3 Millionen. Hat in der zweiten Liga schon auch den einen oder anderen Standard mit übernommen, hat echt gut performt. Und wäre für mich aktuell eine klare Kaufempfehlung. Dass man jetzt unter 3 Millionen da keine absoluten Juwelen ausgraben kann, ist, glaube ich, relativ verständlich. Aber ich glaube, Saliakas, wenn er über den Markt laufen würde, so ein, weiß nicht, so 4 Millionen könnte man vielleicht drauf bieten.
Shit, Mann, das ist so ein viel zu guter Call, Alter. Der ist so viel besser als meiner unter 3 Millionen. Ohne Spaß. Der ist richtig, richtig gut, sage ich jetzt schon.
Ey, ich hatte eine ganze Nachtschicht Zeit mir gedacht.
Geil, Alter. Ey, Saliakas ist ein 10 von 10 Call. Ich würde sogar echt fast sagen, ich würde sagen, das ist der beste Spieler unter 3 Millionen, den man aktuell kaufen kann. Weil es kostet
nach einfach... Nach Navicator.
Oh Gott. Der ist immer noch in der App, nee, oder?
Der ist immer noch in der App. Der hält sich ja fit bei Bremen. Also den können sie auch schnell rausnehmen. Der wird ja jetzt mit Bijakci hier, glaube ich, gelinkt oder so. Ich will einfach nur, dass er weg ist.
Ja, bitte, Alter. Der war wirklich, der hatte wirklich zero Mehrwert für euch letztes Jahr. Das ist Wahnsinn.
Ja,
ja, wir machen mal weiter. Und
Mittelfeld.
Gehen ins Mittelfeld rein, genau. Ich fange mal mit meinem Spieler unter 3 Millionen an. Ich habe mich dafür Tuhumcu von Hoffenheim entschieden, weil sich Grisha Prömel das Kreuzband gerissen hat. Und jetzt fragt man sich ja, okay, dann spielt halt Geiger. Letztes Jahr war es aber so, dass ein Tuhumcu da unglaublich viele Einsatzzeiten bekommen hat auf der damaligen Stachposition, als Stach und Grillo halt immer diese zwei Sechster gespielt haben. Und ich sehe da Geiger einfach gar nicht mal so krass gesetzt. Ich finde, ein Tuhumcu passt auch besser zu einem Grillitsch, weil, ja, mir ist was mit Grillitsch und Geiger eigentlich fast schon ein bisschen zu defensiv. Ich finde, Tuhumcu liefert dir auch geile Box-to-Box-Qualität und ich glaube, dass er einfach davon aktuell noch negativ profitiert, dass er nicht fit ist. Ich kann mir ehrlich vorstellen, dass der sich da durchsetzt und vielleicht sogar wirklich Stammspieler wird. Und das halt, wie gesagt, für 1,2 Millionen eigentlich ein No-Brainer. Der wird auch irgendwann anfangen zu steigen in den nächsten Tagen, wenn er nicht schon am Steigen ist. Das habe ich gerade nicht auf dem Zettel. Richtig geil. Hat auch in Anführungszeichen nur ein Faserriss. Ist jetzt seit einem Monat draußen, dürfte also bald auch zurückkehren. Ist mein Spieler unter 3 Millionen, finde ich auch einen absolut validen Call, da mitzunehmen.
Ja, kann ich verstehen. Hatte ich letzte Saison auch viel, besonders am Ende, weil er oft irgendwie gespielt hat und weiß nicht, hat ihn einfach immer auf der Bank rumschimmeln für die 3-4 Millionen, die er gekostet hat. Deswegen kein schlechter Call. Zu Saliakas noch kurz, der ist sogar sinkend. Also,
das ist krass.
Safe mitnehmen.
Das ist immer geil, weil dann kannst du ihn viel, viel günstiger einpacken. Weil wenn jetzt jemand, wenn er jetzt übelst geil wäre oder geil ist und er steigt um 400k, dann musst du allein schon mit einberechnen, was du bieten musst, damit deine Manager nicht allein wegen Marktwert auf den bieten. Das ist halt super nervig. Weil ich zum Beispiel beim Diogo Leicht gemerkt, den wollte ich eigentlich günstig mitnehmen, hab dann aber gesehen, okay, der steigt halt wie Sau und da war mir schon klar, dass der halt krank overpaid werden wird bei so fallenden Spielern, ist es immer viel, viel, viel geiler.
Ja. Ja, mach ich mal weiter. Gehen wir mal wieder ein bisschen höher im Budget. Ich musste natürlich auch irgendwann mal auf mein Team zugreifen. Also ich bin in der Champions League
so schlecht. Ich hab auch noch einen im Gepäck.
Ich hab zwei im Gepäck.
Ja, ich hab insgesamt auch zwei mit Ranac noch.
So, dann fange ich nämlich an mit meinem ersten und den habe ich vor, ich glaube, 2 Wochen oder so gekauft, nämlich Jakub Kaminski.
100%, sage ich jetzt schon. 100, war bei mir auch Honorable Mention, Top 3. Also übelst geil.
Ja, habe ich gut gescoutet.
Safe.
habe ich mir echt ein paar Sachen zu durchgelesen. Auch, dass er in der Vorbereitung auch tatsächlich viele Standards noch mitgemacht hat. Die macht er jetzt nicht mehr. Aber die Spielanteile, die er hat und die offensiven Aktionen und alles, das ist echt sau, sau geil und ich glaube, dass da auch noch viele Scorer mit rumkommen. Ich habe ihn so oft jetzt schon an der Box gesehen, auch gegen Bayern schon. Deswegen ihn sehe ich ganz, ganz stark, besonders auch vielleicht in offeneren Spielen, gar nicht so gegen Kiel, die vielleicht dann auch mal ein bisschen defensiver stehen, sondern ja, wenn ebenbürtige Gegner kommen, sagen wir mal wie Gladbach, Bremen oder so, die mal höher stehen, dass dann ja, auch mal offensiv noch richtig was geht und für aktuell 7,6 Millionen, ich glaube, ich habe ihn für 8 oder so gekauft. Saugeiler Typ. Genau das aufgegangen, was ich mir erhofft habe. Hat 150 Rohpunkte gegen Kiel gemacht. Mehr brauche ich dazu nicht sagen.
Ja, übelst geiler Spieler. Und ich glaube, dass der trotzdem noch die eine oder andere Ecke schießen wird. Freistöße auf jeden Fall nicht, aber Ecken schießt er teilweise noch. Also der bringt echt geiles Potenzial mit und ist auch jemand, der hat voll den Glow-Up hingelegt. Der wirkt irgendwie. Weißt du, wie der für mich wirkt? Das klingt jetzt weird, aber wie Prime Riason.
Ja,
der ist einfach überall, der ist brutal ekelhaft plötzlich in den Zweikämpfen. Der hat gefühlt im Sommer die Fonzie Davis Leon Goretzka Transformation gemacht und hat auch muskuläre Masse zugenommen. Der spielt das so geil, also ohne Spaß, wie gesagt, Top 3 Honorable Menschen bei mir gewesen. Kann man 100% eintüten, auch wenn es Wolfsburg ist. Die werden nach dem 5. Spieltag haben die so leichte Matchups. Der kann richtig, richtig geil sein, ohne Witz. Richtig geiler Spieler.
Für mich jetzt aktuell 7 Millionen Safe-Kandidat Richtung 14, 15.
Ja, safe. Doch verdoppelt, sage ich auch. Ist auf jeden Fall drin. Wenn man überlegt, was zum Beispiel so ein Prime Baku bei Wolfsburg war, das sehe ich Retalk beim Jakub Kaminski. Ich glaube, der kann da reinwachsen. Und ein Baku war teilweise mal 15, 16, 17 Millionen wert. Das sehe ich komplett, ja.
Dann Ich nehme einen vorweg. Serge Gnabry wirst du auch mit drin haben, oder?
Ja, da müssen wir auch nicht drüber reden.
Den können wir, glaube ich, skippen. Ja. Wie gesagt, mein zweiter von zwei Spielern, die ich bei mir auch im Team habe.
Kurz. Gnabry muss hier rein. Das ist, also ja, da haben wir schon so oft drüber geredet. Ich sehe den halt aktuell wirklich nicht mal rausrotieren. Ich sage, der macht noch mindestens 10 Spieltage in der Startelf, wenn er sich nicht verletzt.
Ja, safe. Also es gab auch noch einen Teil in mir, ich sage ja gerade zwei Spieler aus meinem Team, dass ich fast ein Dritter aus meinem Mittelfeld auch geschafft hätte. Und Alter, ich bin kurz davor zu sagen, Stöger ist für 28,5 nee. Noch hart underpriced. Nee.
Nein. Dann, du, dieses Gladbacher Märchen, was wir aktuell haben, wenn wir die Offensivspieler besitzen, wird nicht so weitergehen. Die werden nicht jedes Spiel so zünden. Das ist einfach nicht realistisch. Stöger ist das, was er gerade kostet, zu 100% wert und ist ein geiler Kicker. Aber der wird, sage ich wie es ist, der wird keine 35 Millionen in Kickbase erreichen. Und es geht ja hier auch darum, Spieler, die noch viel zu günstig sind. Stögi ist geil, aber Stögi wird keine 35 Millionen in Kickbase erreichen. Und ein Kleindienst wird auch keine 29 Millionen in Kickbase erreichen. Die sind beide ungefähr das wert, was sie jetzt gerade wert sind. Da werden sie plus minus 3 Millionen durch die Saison pendeln. Je nachdem, was für eine Phase gerade ist. Die sind extrem geil, aber underpriced sind die beiden nicht.
Werden wir mal schauen. Okay. So, wen hast du als nächstes?
Ja, dann mache ich meinen Spieler aus meinem Team voll. Da habe ich alle genannt. Ich habe De Witt mit dabei vom VfL Bochum. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu erzählen. Habe ich schon öfter genannt gehabt. 6,4 Millionen. Ich glaube, wie gesagt, der hat absolutes Potenzial, Top-Punkt dabei, Bochum dieses Jahr zu werten. Er hat im ersten Spiel, ich glaube, fast einen Bundesliga-Rekord aufgestellt mit gelaufenen Kilometern. Also der ackert und läuft und macht alles. Der wird überall auf dem Feld auftauchen. Der wird sich seine Bälle holen. Der ist im Spiel einigermaßen mit drin. Es ist halt leider der VfL Bochum, sonst wäre der deutlich geiler. Ja. Aber mein Herbert Grönemeyer, De Bruyne, wird noch seine Punkte liefern dieses Jahr.
Ja. Sehr cool. Den hast du ja auch schon jetzt wirklich lange mitgezogen.
Dani De Bruyne einfach.
Ja. Safe. Also, du hast gerade gesagt, Gladbach wird nicht so komplett durchdrehen. Ich habe trotzdem noch zwei Gladbacher mit drin. Und Stöger ist es bei mir nicht geworden. Und dann kannst du dir fast denken, welche zwei es trotzdem geworden sind.
Big Rob.
Und ich believe trotzdem dran. Als erstes habe ich jetzt im Mittelfeld noch Franck Honorat. Aktuell 18,5 Millionen. Schon relativ teuer, aber dem traue ich auch noch so viel mehr zu. Und ich habe das Gefühl, nur so, ich nehme mal vorweg, ich habe im Sturm noch Kleindienst. Brauche ich jetzt auch nicht so drumherum quatschen. Wenn man das so vergleicht, so vor zwei Saisons, wo Dux und Füllkrug am Ende der Saison dann Richtung 30 Millionen tendiert haben, ich glaube, was Ähnliches können die bei Gladbach auch spielen, wenn nicht sogar noch einen Ticken besser, wenn man vergleicht, wie Bremen damals gefinisht hat. Ich glaube, dass sie diesen offensiven Output haben. Ich glaube, dass auch einfach Gladbach einfach viele Tore schießen wird, egal wie das dann in der Defensive laufen wird. Der Fokus ist immer auf der Offensive. Die haben so Bock, Tore und Scorer zu sammeln. Ich glaube an besonders die beiden. Stöger war mir eben ein bisschen zu teuer, um jetzt zu sagen, der ist underpriced. Aber die beiden können von mir aus noch in den hohen 20-Millionen-Bereich gehen.
Boah, also ich würde es natürlich obviously fühlen, weil ich Gladbach fühle und weil ich Kleindienstbesitzer bin, aber ich believe es einfach nicht. Ich bin da noch irgendwie sehr, sehr, sehr skeptisch, dass Gladbach das in der Qualität und in der Regelmäßigkeit durchziehen kann. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ich glaube, es wird einen mächtigen Drop-Off geben, wo das mal 5-6 Spiele gar nicht tickt. Deswegen, für mich sind dies alle. Vielleicht ist Honorat echt der most underpriced, weil er halt noch unter 20 kostet. Also der ist das Geld auf jeden Fall wert. Keine Ahnung, für mich hat Kleindienst fast seinen Peak erreicht, was den Marktwert angeht und Stöger auch. Aber ich fühle dich trotzdem extrem natürlich. Also ich hoffe, die werden weiterhin so geil performen, weil irgendwie habe ich noch eine große Skepsis in mir, weil ich Gladbach einfach noch nicht so zu 100% traue.
Ja, kann ich verstehen. Aber ja, mal schauen.
Ist dein Mittelfeld fertig?
Mittelfeld habe ich fertig, ja.
Krass. Ich dachte, einen haben wir auf jeden Fall gleich. Pascal Groß vom BVB.
Ach so, ja, gut, ja.
Das war quasi mein, ich habe ihn reingenommen und habe dafür Süle gestrichen. Ich hatte zuerst Süle drin im 4-3-3 und dann habe ich ihn gestrichen und Pascal Groß reingepackt und habe dann, wie gesagt, noch reingeschrieben, Paul wird Süle picken. 24,3 Millionen. Ich sage, Pascal Groß ist ein 35-Millionen-Spieler in Kickbase. Der schießt fast alle Standards. Der macht Rohpunkte wie ein Granit Xhaka. Der ist auch, das ist ja das Geile, das ist ja ein Stat, den ich immer wieder gedroppt habe. Pascal Groß war, glaube ich, die letzten drei Premier League-Saisons, Premier League, Alter, wie mein Dad, drei Premier League, die letzten drei Premier League Saisons war der immer in den Top 10, fast immer in den Top 5 der konstantesten Spieler der Liga. Der ist nie verletzt, der liefert immer ab, der hat einfach keine schlechten Spiele. Und wenn er mir einfach nur das liefert, was er gerade macht, dann sehe ich den wirklich bei einem 125er, 130er Average. Und das ist halt in Kickbase 35 Millionen wert. Also Pascal Groß für mich auch komplett underpriced.
Ja, kann ich total verstehen. Also jetzt, wo du den Namen natürlich auch sagst, ich keine Ahnung. Ich glaube, Nachtschicht war gut zur Vorbereitung, aber ich glaube, ein paar Sachen sind dann irgendwie trotzdem ein bisschen untergegangen. Also Pascal Groß muss bei mir auch rein.
Das ist einfach Toni Groß Light. Der ist so geil, Alter. Und dann noch einfach in der, einfach was die Konstanz und Qualität angeht. Das ist so geil. Der ist auch beim Liga Insider Performance Index, ich habe ja mittlerweile die Dauerkarte, auf Platz 1 gelistet. Und das ist ja nicht subjektiv, das geht rein nach Stats. Also er ist aktuell der attraktivste zentrale Mittelfeldspieler für jeden Fantasy-Manager. Und das ist wirklich Banane. Also der für 24,3 ist das ein absoluter Steal.
Das ist ein Statement. Das ist ein richtiges Statement.
Yes, sir. So sieht's aus. Wollen wir in den Sturm gehen?
Ja. Okay. Ich habe ja schon einen genannt, deswegen darfst du gerne
Tim Klein jetzt, ne? Ja.
Ja.
Ich hebe mir meinen Hot-Take zum Ende auf und fange mit einem an, den ich über Amura gepickt habe, einfach nur, weil er jetzt schon available ist und weil ich, obwohl ich ihn nirgendwo habe, mich komplett in ihn verliebt habe. Es ist Junior Adamu vom SC Freiburg. Ja, muss. 9,9 Millionen. Die Freiburger haben jetzt erst das leichte Programm. Der ist gegen den Ball super. Der holt sich die Bälle. Der ist im Interplay gut mit dabei. Der ackert zurück. Der ist einfach aus dem Nichts felsenfester Stammspieler beim SC Freiburg geworden. Und liefert da seit der Vorbereitung konsequent ab. Scorer gegen Stuttgart, jetzt auch gegen Bayern nicht verkehrt gespielt. Und wie gesagt, jetzt kommen erst die leichten Gegner. Atubolu kehrt zurück, Ginter kehrt zurück. Der SC wird die nächsten 5 Spiele eine Top-3-Punkte-Mannschaft in der App sein. Und wenn du dann den Stürmer davon haben kannst für 9,9 Millionen, wenn ihr den irgendwie bekommen könnt, No-Brainer. Richtig, richtig, richtig geiler Stürmer.
Ja, ich habe auch die Aktion gegen Bayern gefeiert, wo er hat so... Ich mag das, wenn Spieler so wach wirken und direkt... komplett. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
100%, fühle ich zu 100%, ja.
Er hat versucht, auch direkt aufs Tor zu schießen, wo Neuer irgendwie weiter raus war. Und das zeigt für mich auch schon, der ist voll da vom Kopf her.
Ja, und der ist halt ein Monster. Der kann 90 Minuten durchlaufen und der atmet nicht mal schwer. Der könnte ein Rap-Video drehen nach 88 gespielt Minuten. Der ist so krass, Alter.
Ja, safe. Also, da bin ich auch voll bei dir. Hätte ich auch sehr, sehr gerne im Team. Hat natürlich wieder unser Ex-Champion Matze mit am Start.
Alles richtig gemacht. Zu einem Zeitpunkt mitgenommen, wo sich keiner so richtig getraut hat. Er hat damals gesagt, der kostet 1 Million, ich zahle 7 Millionen. Und es hat sich zu 100% ausgezahlt.
Geiler Kauf. Wir reden mal wieder über Matze und David.
Matze und David sind halt legit einfach unglaublich gute Manager. Wir kommen da nicht drum rum. Also da kann man echt von lernen und sich eine Scheibe abschneiden. So doof es auch klingt. Die machen einfach wahnsinnig gute Deals. Und das in einer Regelmäßigkeit, die ist echt krass. Also machen sie einfach verdammt gut.
Ja, besonders David ist schon ein bisschen ungeheuer.
David macht mir auch Angst, ja. David macht, das ist echt wie eine Maschine. Der sitzt in seinem Keller, der programmiert gefühlt Algorithmen, die ihm die Spieler kaufen. Der macht echt fast alles richtig. Das ist wirklich, wirklich creepy.
Und der Penner flext damit nicht.
Das ist schlimm. Wir wären so, wenn unsere Spieler so performen würden, wir würden dauerhaft irgendwo reinschreiben und geile und hier im Podcast mit dicken Grinsen sitzen und er ist halt so, der hat gefühlt noch nie eine Nachricht geschrieben, außer er bietet Spiele an. Das ist Wahnsinn, Alter.
Ja.
Er macht's einfach gut, stark.
Du hast noch 2 Stimmen, ich habe noch einen übrig.
Meine Stimme kommen beide vom selben Verein.
Oh, das verwirrt mich. ich hätte auf jeden Fall hätte ich gesagt, dass du Logic drin hast.
Nee.
Okay, dann sind es Mamouche und Ekitike.
100%.
Ja, ich habe Ekitike als Vertreter der beiden. Mamouche quasi, der sitzt direkt hinter ihm.
Mein Hot-Take. Hugo Ekitike und Omar Mamouche machen beide jeweils 20 Scorer in der Bundesliga-Saison.
Unterschreibe ich dir. Also kommt natürlich auf Verletzungen an, aber unterschreibe ich dir.
Ich sage, die schießen alles und jeden kaputt. Ich habe selten so, ich sage, die Synergie zwischen Omar Mamouche und Hugo Ekitike ist geiler als zwischen Šeško und Openda. Das sind 2 Spieler, die sind unverteidigbar, die haben eine Spielfreude. Gleichzeitig das, was mir bei Openda und Šeško komplett fehlt, eine Sharpness vorm Tor. Jede Aktion sitzt, das ist gruselig, dass die jetzt schon so performen. Wir haben 2 Spieltage gespielt. Wie Ekitike sich vor dem Tor verhält, das ist gruselig, Bro. Das ist also ohne Spaß, was habe ich selten gesehen. Und was für eine Qualität Omar Mamouche mit sich bringt. Und er gibt mir auch noch, er gibt mir so ein bisschen diesen Fabian Rehse-Vibe, weil er sich dann noch offiziell zum Verein bekannt hat. Natürlich, wohlgemerkt, weil es auch ursprünglich kein Interesse gab, aber ich habe das Gefühl, der hat richtig Bock jetzt für die Eintracht zu zocken. Der ist zu 100% angezündet. Ich sage, Ekip Dikeo und Omar Mamouche machen, wie gesagt, jeweils beide über 20 Scorer. Das ist mein Hot-Take für die Saison. Und ich finde beide für 25 Millionen viel zu günstig.
Da darf ich nochmal an den Paul erinnern, der bei der Auslosung gesagt hat, es gibt einen Spieler, den ich unfassbar gerne haben will.
Weißt du, was das Geilste ist? Zwei Wochen später wollte keine Sau Hugo Ekitike haben. Und jetzt ist er gefühlt die interessanteste Personalie im Sturm. Das ist so.
Ja, krass. Und ich habe mich auch hinterfragt, hätte ich ihn dann abgegeben, aber da gestartet ist, hätte ich ihn safe nicht abgegeben. Und dann hätte ich ihn auch jetzt noch im Team. Und ja, Luke, der Fan, hat ihn halt zugelost so bekommen. Was soll ich sagen?
Boah, ich würde jedes Eintracht-Einzelspiel gucken, wenn ich Ekitike hätte.
Ja,
das ist ja, das muss so geil sein, Alter.
Ich habe gestern noch so ein Insta-Reel gesehen, wo er auch gegen Dortmund Anton komplett.
Ja, Junge, auf das ist so geil. Das kriegt mich ja direkt zu 100%. Du meinst diesen Ballroll-Fake, wo er dann auch so mit einer kleinen, kurzen Körperfinte und es sieht einfach aus, als würde er mit seinem kleinen Bruder spielen. Als hätte er einfach Spaß dabei. Das ist. Oh,
sowas kriege ich gar nicht koordiniert. Nee,
liebe sowas, ja.
Für mich sind Mamouche und Ekitike Füllkrug und Dux in schnell und. Technisch noch mal viel krasser. Also 100%. Von der Eingespieltheit her vielleicht auf einem ähnlichen Level, aber die haben noch mal andere Qualitäten, die für die Bundesliga noch viel, viel krasser sind.
Ich das Gefühl, das matcht einfach so krass und die Eintracht macht mir dahingehend einfach, die können defensiv machen, was sie wollen. Die waren ja schon immer eine sehr gut strukturierte Mannschaft. Wenn die zwei vorne zünden, Junge, dann brennt's da einfach. Und was auch noch krass ist, ich würde mich nicht drauf gehen, trauen, mich da drauf zu gehen, aber Mario Götze dazu passt einfach 10 von 10 perfekt. Junge, der spielt so geil mit denen zusammen. Also ich kann vollkommen verstehen, dass du einen Chaibi benchst, damit du eben dieses Dreieck da vorne drin spielen kannst. Die machen das so geil, ohne Spaß. Crazy. Also mit Ekitike und mit Mamouche hätte ich den Spaß meines Lebens gerade in Kickbase.
Ja, Chaibi verbinde ich auch eher mit einem, wie soll ich sagen, mit so einem Wechhorst-Type-Stürmer als mit diesen spielerisch so starken Stürmern. Ich glaube, da passt Götze extrem
gut rein. Götze sieht das einfach besser. Du siehst seine Erfahrung. Der weiß ganz genau, wie die sich bewegen. Der weiß, wann er sich wohin zu stellen hat. Der weiß, wie er den Pass tempen muss und so weiter. Götze ist einfach für das, was die aktuell spielen, viel besser und auch vollkommen zurechtgesetzt.
Ich erwähne ihn ja sowieso 200 Mal am Tag, aber auch so ein Stöger-Type-Player halt, der perfekt die Stürmer in Szene setzen kann.
Stell mal vor, Stöger wäre zu Eintracht gegangen.
Ja, ich bin bei Gladbach auch schon zufrieden, jetzt hör auf damit. Wir müssen nicht da bremsen, sonst.
So sieht's aus.
Keine Ahnung, sonst hole ich mir echt noch ein Trikot von dem.
Paul, ich glaube, wir sind durch, oder?
Wir sind soweit durch.
Ich glaube, das war eine sehr aufschlussreiche Episode, auch für die Leute, die zugehört haben. Wir haben gefühlt über alles in Kickbase geredet, auch ein paar sehr, sehr, sehr geile Tipps dabei gewesen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, Montag wird es keine Episode geben, das heißt, wir hören uns dann in genau einer Woche wieder zum Preview-Teil der nächsten Folge oder des nächsten Bundesliga-Spieltages. Und wir hoffen, das Ganze hat euch Spaß gemacht, natürlich wie immer. Wie gesagt, lasst uns gerne ein Follow bei Insta da, fernschuss.pod, auch gerne mir, Kickbase-Guide, kennt ihr ja. Und das war's von mir. Ganz, ganz viel Spaß und Länderspielpause. Zieht euch meine Kaufspecials rein und dann habt ihr wenigstens ein bisschen Wochenendbeschäftigung. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.
Ja, sehr gut. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche hören wir uns dann wieder zur gewohnten Preview-Folge. Ich hoffe, dann sind wir auch wieder zu dritt. Ist, wie gesagt, einfach momentan relativ stressig, aber zumindest habe ich dann endlich mal wieder eine normale Schicht nächste Woche und dann ist es auch für mich ein bisschen entspannter aufzunehmen. Grüße an Jakob und Marcel, die Folge sicher noch gehört haben. Und ja, dann verabschiede ich alle in die Länderspielpause. Tradet euch richtig schön ein zurecht und wir hören uns dann nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll. Und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram, fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.